Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk Ausgabe 194, heute mit Felix.
Moin, moin.
Felix.
Moin, moin.
Markus.
Hallo ins Internet.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallihallo. Und wir sind mal wieder alle dabei. Also so zumindest die Viererrunde sozusagen.
Schön.
Ja, ne? Toll.
Also ich finde es super. So viele Leute, das heißt, das kriegen wir bestimmt alles in einer halben Stunde jetzt durch. Alle Themen, die vorbereitet
Klar.
haben.
Naja, also so wie immer. Der eine Felix und ich, wir sind ja schon seit einer Stunde dabei, bloß du kamst zu spät.
Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung.
Du meinst, dass du die ganzen Witze schon verpasst hast?
Nee, dass der Felix so viel zu spät gekommen ist.
Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung.
Super.
Ja, ja.
Er hat bestimmt schon echt lustige Sachen, aber das wurde nicht ins Internet gestreamt.
Nee,
es wurde. Weil nur ich dieses eine Skript habe, mit dem man den Dark Eyes starten kann.
Unser Busfaktor ist also 1.
Ja, ja, korrekt.
Ein Felix.
Ja.
Ja. Ja. Felix leider nicht redundant in dem Fall.
Wäre jetzt auch nicht so, als hättest du dich darüber geblockt und wir könnten das alle machen, aber
ich hab das sogar gepublished in meinem Blog, ja.
Ja, das habe ich gerade gesagt.
Ach so, ich hab verstanden, geblockt im Sinne von blocken, aber das ist ja ein anderes Bloggen.
Ja, nee.
Okay,
das ist klar. Wo man das so ins Internet reinstellt und
ja, das Leute Internet reinschreibe-Ding. Das könnte ja, jeder, das ist nämlich Puls Audio, beste Sache.
Oh Gott, ja.
Ich will wieder polarisieren. Ja, einer muss
ich hab,
quasi.
Ja, apropos Puls Audio. Ich habe seit irgendwie, keine Ahnung, einer Woche oder zwei irgendwie das Problem, dass mein Kopfhörer nicht geht an meinem Audio-Dingsy hier, an unter Puls Audio. Früher ging's, jetzt geht's nicht. Und ich habe keine Lust, das zu debuggen. Es ist so. Und denkst du, warum? Ja, ohne Kopfhörer, Ton kommt raus. Steckst Kopfhörer rein, du siehst, Firefox schickt immer noch Ton und er schickt es auch an Headphone, aber es kommt nichts raus. Ja. Und das Headphone geht noch. Ich habe es überprüft. Ja, also das funktioniert noch. Es funktioniert bloß nicht an meinem Linux und ich denke mir.
Einfach mal warten und updaten.
Genau, das wird so die Lösung.
Dieser Prozess sein. Nennt sich übrigens Enterprise Waiting. Du wartest quasi, bis das Problem automatisch gelöst wird.
Ja, okay.
Ja, das ist eine traurige Geschichte.
Ja, ich glaube, das werde ich tatsächlich.
Was benutzt du? Debian Old oder so?
Nee, Tumbleweed. Tumbleweed.
Das hört sich sehr alt an.
Nee, hört sich eigentlich genau total neu an, weil es ist immer der neueste heiße Scheiß, deswegen geht halt irgendwas kaputt.
Ah, Tumbleweed ist
Rolling. Ja, Tumbleweed rollt über, also Tumbleweed ist ja dieses, was da in der Wüste so rumrollt. You know?
Steppen.
So Tumbleweed halt, ja. Naja, wir wohnen ja nicht in der Wüste, deswegen ist ja, also von dem her. Ja, und irgendwie, ach, keine Ahnung. Da habe ich schon ein bisschen rumgeguckt und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr und dann habe ich gedacht, ach, dann können auch alle im Zug hören, was ich auf Netflix gucke und dann ist es auch egal. Es war dann, die letzten 10 Minuten waren nicht mehr so viele Leute um mich rum, dann habe ich gedacht, egal.
Fuck that shit, einfach.
Ja.
Hast du
so Netflix im Zug ist schon gut, also so irgendwie, es ist, man hat 200 Megabyte umsonst, also da kann man schon mal eine Folge gucken von irgendwas.
Aber dann nur in quasi Kartoffelqualität, oder?
Nee, war okay. Ich war echt erstaunt, dass das okay war. Da der Zug 2 Stunden Verspätung hatte, habe ich gedacht, ach egal, jetzt ist auch wurscht.
Yeah. Was, hast du das mit deinem Laptop gemacht? Oder mit
ja, natürlich.
Mit meinem ja gut, Laptop, dann, aber ja. Dann hast du ja die Power des nochmal 200 Megabyte Habens.
Nein, du hast ja unendlich oft 200 Megabyte, wenn du das willst.
Das ist richtig. Das heißt, das sollte da kein Problem sein.
Ja, genau.
Aber wir stiften natürlich dann nicht zu an, das so zu machen, weil das ist
nein,
sehr
böse.
Nee, das geht auch nicht. Ist technisch nicht möglich.
Ach so, ja, stimmt. Das ist technisch durch modernste Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen.
Genau. Die machen da so einen Fingerprint über dich drüber und dann darfst nur du da rein.
Die gucken dir mit der Kamera in die Augen rein, schauen, okay, das ist der Computer. Einmal 200 Megabyte. Das war's.
Ja, und wenn sich jetzt noch Mensch, jemand wundert, warum die ICE so oft Probleme haben, es liegt an der entsprechenden technischen Komplexität.
Ja. Es ist einfach
nur,
zu gut.
Alles nur für die Wi-Fi-Security.
Mhm. Das, genau. Da kann, die Bahn nicht mehr so schnell fahren, weil einfach zu secure ist.
So langsam ist sicher. Das
langsam
ist,
ist sicher. Langsam ist aber sicher hier.
Auch eine ganz schön konservative Einstellung.
Ich finde langsam ist sicher ist ein wunderbarer Sendungstitel.
Ja, hat was.
Wunderbar.
Sollen wir mal zum Blast from the Past kommen?
Ja, können wir machen.
Kurz noch als Ergänzung, das erklärt übrigens auch, warum das mit dem Internetausbau nicht vorangeht.
Ah ja, jetzt macht alles Sinn.
Nee. Verstehe ich nicht.
Dann bist du ganz sicher das Internet?
Ja, eben.
Ach so,
Langsam ist jetzt, sicher.
Jetzt. Ich hätte ja gern schnelles Internet, aber irgendwie ist es irgendwie nicht drin. Also
nee, dann
699.
Ist es nicht sicher.
Ach so. Sie wollten 699 Euro haben hier für schnelles Internet.
Tja.
Pro Monat.
Hast du gesagt, ja, okay.
Pro Monat?
Pro Monat. Bei 5 Jahre Bindung.
Ja, ist also, okay, oder?
Ist,
man hat's ja. Du bist ja Podcast-Millionär mit deinen 3 Podcasts, die du machst.
Genau.
Oh, shit. Wie viel 1000 Euro kriegst du eigentlich in einer Minute?
Ist ja unzu. Ich muss hier nur, weißt du, Däumchen drehen und das fließt einfach direkt rein. Ja. Deswegen kann ich mir natürlich
wie beim
auch
.com einfach die ganze Zeit unendlich viel Geld von
ich
seinen
so
ehemaligen Mega-Upload-Sachen.
Ich habe auch so ein Panic-Room und wenn die Polizei kommt und mir mein Glasfaser klauen will, dann lese ich mich klar ein.
Ja, da könnt ihr ja mit reinpadding machen. Die werden einfach direkt mit eingeladen, kriegen einfach ein paar Scheinchen rübergeworfen und dann geht es. Ein paar Hunde, ein paar Hunnis und dann fertig. Ja, so wie sich das halt gehört, ja.
Ja.
Achso, ja, was war jetzt der Blast? Ich hab nichts gehört.
waren wir noch gar nicht. Genau, ich habe letztens rumgeheult irgendwie, dass mit Samba und DFS es irgendwie Probleme gibt und ich habe gelesen, es wird gefixt. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, dass es gefixt ist, aber es steht in dem Bug-Dings drin, dass es gefixt wurde und es kommt im neuen Linux-Kernel 4.16 haben wir dann, glaube ich, ne? Ja, 4.16. Mhm. Da ist es dann alles gefixt und ich freue mich schon. Endlich. Mhm.
Okay, freust du
Kann
dich?
Kann nicht mehr lange dauern. Ja, noch 3 Wochen oder so, ne? Dann müsste die neue Linux-Version rauskommen. Und da ich ja eine Rolling-Release-Distribution habe, kommt es ja dann ganz schnell.
Kommt es sofort quasi, instantan, kommt es
auf
deinen Computer raufgebeamt.
Genau. Genau, da drückt der Kernel auf den Kernel-Knopf und dann ist der Kernel auch bei mir.
Der Kernel drückt fertig. Auf den Kernel-Knopf?
Ja, kennst du nicht den Kernel?
Den Kernel?
Linux-Kernel, nein.
Ach, den Linux,
Der Kernel Linus, Torvalds.
Mm.
Kernel!
Major, ja, okay.
Kernel Linus, ja.
Okay, ja, war nur so ein doofer Witz. Habt ihr nicht
Ja, ganz schön shit, ja, das stimmt.
Ja, okay, ich lasse das jetzt. Ja, ich freue mich.
Mit den Witzen, ich hoffe doch. Sie sind hier ernsthafter Podcast. Genug Witze. Genau. Die Witzesparschwein ist jetzt aufgebraucht.
Ja. Keine Ahnung. Kann ich dann wieder singen, dann ist wieder alles okay.
Please, nein. Einfach nein. Please.
Nee.
Also, weil
ihr habt letzte Woche Blödsinn erzählt.
Genau, weil wir so ein ernsthafter Podcast sind, der nie Blödsinn erzählt. Wir haben letzte Woche ja über iCloud und Google Cloud und so gesprochen und da hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass zumindest Google behauptet, es ist alles voll sicher und alles voll verschlüsselt. Ja, wie weit man jetzt hier Google vertraut oder nicht.
Brontal vertrauen.
Do not evil.
Also genau,
total vertrauenswürdig.
Sie wie sagt, letzte Woche gesagt, ich finde immer noch komisch, dass Apple nicht direkt gesagt hat, hey, wir schieben nur verschlüsseltes Zeug darüber. Das finde ich irritierend.
Ja, aber auf jeden Fall laut Google ist es nicht möglich, dass Google oder halt sonst irgendjemand überhaupt auf die Daten zugreifen kann, außer der Kunde selber, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe es natürlich aber auch nur überflogen. Es ist verlinkt, könnt ihr euch selber durchlesen, so als Hausaufgaben oder so.
Ja, passend dazu, Engate, nicht zu Google, aber zu Amazon, Amazon couldn't be doing anything wrong, because Amazon is rich. Das ist ja wohl klar, wir können gar nichts falsch machen, wir sind reich, ist fertig.
Die haben doch.
Die sorgen einfach dafür, dass das, was sie tun, immer richtig ist, ja?
Ja, genau. Nee, einfach weil die reich sind. Ist ja wohl klar. Dann können die gar nichts falsch machen. Weil die reich sind.
Aber Bezos ist doch jetzt der reichste Mensch der Welt, ne?
Jesus?
So. Bezos.
Ach so, okay, alles klar. Das macht mehr Sinn. Ja.
Der Chef
Wasch
Jesus.
Wasch dir mal deine Füße.
Sorry.
Dass der Dreck nachrutscht.
Okay.
Und so. Ach so, ich sollte keine Witze machen. Scheiße, ich hab schon
wieder vergessen. Hör mal auf jetzt bitte. Genug Witze.
Ja, also der Herr Bezos ist jetzt irgendwie doppelt so reich wie der Microsoft gegründet hat.
Doppelt? Also ich hatte mitbekommen, dass er reicher ist, ja, aber doppelt so reich
er ist
schon.
Ja, ja, er ist irgendwie jetzt doppelt. Er ist im letzten Jahr ist er doppelt so reich geworden wie.
Ja, gut, wenn man sich den Kursverlauf der Amazon-Aktie anguckt, versteht man auch warum.
Ja. Ich habe Gott sei Dank auch Amazon gekauft.
Das ist aber auch
bei Amazon gekauft,
immer das Lustige bei diesen Vermögensberechnungen. Der hat halt einen Großteil seines Kapitals in diesen Amazon-Aktien und wenn der Aktienmarkt nächste Woche kollabiert, ist er halt auf einmal nur noch halb so reich wie Bill Gates.
Ja. Und Bill Gates, ich meine, der ist ja schon alt, der sitzt ja nur noch zu Hause rum und gibt sein Geld an Charity und der Bezos ist noch ein bisschen jünger und der muss sich noch beweisen. Und
nein, der inszeniert sich mit Charity ganz massiv.
Wer jetzt?
Der Gates.
Ja, der
naja,
Bezos
hat,
aber auch.
Nee, der Bezos nicht so doll.
Doch,
Bezos
der hat
hält
jetzt
sein Geld, nee, der hält eher zusammen. Ja, ja der hat so zwei, drei Sachen gekauft. Hier, ich kaufe mir mal eine Zeitung und ich kaufe mir mal so ein bisschen hier.
Ja, ja, nee, aber
mach mal so was im Weltraum und dann gebe ich mal hier ein bisschen Geld hin.
Also Jeff Bezos ist auch 54.
Ich ja, ist noch nicht alt.
Also ja, super jung. Aber Bill Gates ist nur 62.
Ja, das ist richtig alt, ja.
Aber 54 ist quasi noch knackfrisch. 62, alter Grandpa eigentlich, ja.
Ja, genau. Na, also, da eigentlich ist man auch schon mit was, 54? Ist man auch schon Opa.
Also, Jeff Bezos hat wohl 112 Milliarden und Bill Gates ist gerade mit 90 Milliarden dotiert. Das heißt,
kein Mensch sollte so viel Geld besitzen.
Das ist korrekt.
Das ist einfach vollkommen absurd.
Das ist einfach so absurd, echt. So, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass quasi diese Zahlen so, ja, wie weit ist denn dieser eine Planet weg? Ja, ziemlich weit.
Ja, genau.
Ja, also ungefähr ist es, ja. Wie reich ist er? Ziemlich reich. Scheißreich, ja. Naja. Okay. Ich hab das mal hier. Okay, was haben wir noch vom Blast? Oh, so viele Sachen.
Das
ja, wir haben. Wir,
ja, da kann man sich gar nicht entscheiden,
lang
was
da.
Als nächstes
ja.
Kommt.
Ah, ihr habt alles von damals beredet, quasi.
Ja, also wir haben ja über FreeBSD und den Verhaltenskodex gesprochen und da auch etwas weiter ausgeholt.
Ja.
Es, für alle Leute, die sich interessieren, es gab da jetzt auch nochmal ein bisschen tiefere Einblicke da drin, was die FreeBSD-Leute selber so dazu gedacht haben, weil es wurden E-Mails geleakt von der internen Mailingliste.
Ja. Und wie sieht's da aus? Also ich muss sagen, ich hätte mir mehr Diskussion von unseren Hörern versprochen, weil ich war ja schon relativ stark auf einer Seite dieser Diskussion. Wenn ich das jetzt mal aus.
Es gab so Diskussionen auf Twitter. Ich glaube, du hast einfach nicht drauf reagiert.
Nee. Es gab den Schmidtlauch. Der hat glaube ich 20 Twitter-Tweets oder so geschrieben. Die habe ich gelesen und ich muss auch sagen, ich akzeptiere seine Meinung, aber das heißt nicht, dass ich mit ihr quasi übereinstimme. Und das ist quasi auch, also ich habe gedacht, es gibt mehr. Und vielleicht haben wir auch keine Hörer.
Du hast wohl auf einen Shitstorm gehofft, hm?
Jeder muss ja mal seinen eigenen Shitstorm haben, ja. Ich habe gedacht, das ist meine Chance. Internetberühmt zu werden.
10 Minuten Fame.
10 Minuten Shitstorm Fame. Aber ich habe, ja. Schade.
Ja, aber dann musst du Twitter dann schon ein bisschen mehr bedienen, wenn du wirklich noch.
Achso, ich hätte noch schreiben sollen. Hier habe ich darüber geredet, dass ich das scheiße finde.
Ja, genau. Und dann hättest du Leute anpöbeln müssen und so, ne? Okay, also schon ein bisschen amateurhaft von dir, finde ich jetzt.
Hashtag
muss
Shitstorm.
Muss ich schon mal so sagen.
Hashtag Shitstorm incoming. Ja, nee, ich kenne diese neumodischen Medien, da bin ich auch nicht so einfach am Zahn der Zeit, ja. Schon
alt. Du bist halt schon alt, ne? Das ist
einfach. Ja, wie heißt jetzt dieses neue Facebook doch gleich?
Mastodon.
Master Facebook.
Nee. Facebook? Mastodon. Neues Facebook?
Nein, die jetzt, ach verdammt. Ich höre auf damit, so Dinge, von denen ich nicht mal den Namen weiß, anzusprechen.
Ja. Twitter?
Gut, dann rede doch über Zahlen, wo du anscheinend auch nicht weißt, welches die römischen und welches
die lateinischen sind. Das war alles richtig, weil das waren die Zahlen, die Lateiner benutzt haben. Ja. Und man sagt aber nicht lateinische Zahlen, sondern man sagt natürlich römische Zahlen. Ich entschuldige mich dafür und bedanke mich für den Hinweis, lieber Dino.
Hat man jetzt mal bekommen dafür? Nice. Läuft bei uns, würde ich sagen. Unsere Hörer haben einfach die richtigen Prioritäten, ja. Oh, ja. Schön, ja. Wunderschön. Vielen Dank.
Genau. Vor 3 Sendungen haben wir auch Blödsinn erzählt. Nämlich der Kim ist unser Elon Musk-Sendung, haben wir über Strava geredet. Und da hat uns der Klaus Tofer irgendwie gesagt, dass wir das leider auch nicht ganz richtig verstanden haben und scheint so zu sein. Also ich ging irgendwie davon aus, dass das irgendwie von Fitbit und Co. irgendwie zu Strava fließt und die haben da irgendwie so eine Heatmap draus gemacht. Da ging es ja darauf, dass hier irgendwelche militärischen Secrets und sowieso geleakt sind sozusagen durch diese Bewegungsdaten. Ist wohl so, dass das ein quasi eigener Dienst ist und diese Strecken, die du da läufst, musst du explizit zu diesem Strava hochladen und man kann da auch, man kann setzen, dass das zum Beispiel gar nicht öffentlich ist und man kann zum Beispiel auch einen bestimmten Radius, eine Privacy Zone wählen, dass man zum Beispiel in diesem Bereich nicht sehen würde, wenn da jemand läuft, also dass du halt zum Beispiel nicht siehst, wo wohnt der, also weil er immer jeden Tag von da losläuft, ja, dann kannst du denken, also entweder arbeitet da oder wohnt da. Also könntest du eine, weiß ich nicht, 200, 300, 400, 500 Meter Zone um dein Haus legen, um dein Zuhause legen oder um dein Büro legen und dann würde man halt nicht sehen, dass du von dort losläufst.
Ja, dann müsste man quasi einmal dort tatsächlich hingehen, um es herauszufinden, wer zu dieser Uhrzeit läuft.
Ja, aber ich meine, gut, wenn du jemanden auf der Straße triffst, dann kannst du das ja immer machen. Also, dann kannst du ihn immer zusammenhauen.
Also, du kannst nicht bei jemandem nachlaufen.
Nee, du kannst auch einfach schauen, wer jetzt gerade anfängt zu joggen um die gleiche Uhrzeit.
Ja, gut, ne. Naja. Aber das kannst du ja auch sonst.
Das kannst du auch so. Das kannst du sonst, ja.
Ja.
Aber diese Tools helfen natürlich auch ein bisschen dabei.
Genau, und also es gibt, wie gesagt, bei diesem Dienst irgendwelche Privacy-Einstellungen, die sind halt nicht benutzt worden und deswegen selber Schuld von den Leuten, die das verwendet haben.
Ja, ist ja ist nicht,
aber trotzdem
nicht Schuld
natürlich
für die Leute, sondern quasi die Firmen oder die keine Ahnung, der Staat, der diese Leute angestellt hat, hat ja das Problem, nicht die Person selber. Also nur peripher.
Ja, eigentlich haben alle das Problem.
Alle haben das Problem.
Also ich habe kein Problem.
Kein Problem.
Naja, also in dem Fall die Leute, die die Leute angestellt haben, die Blödsinn machen und die Leute, die den Blödsinn verzapft haben. Also ja, ich würde sagen, da sind alle schuld drin und alle haben das Problem. Ja, wollen wir jetzt auch gar nicht weiter groß drüber reden. Wir wollten das nur nochmal klarstellen. Also vielen Dank für den ausführlichen Kommentar, dass wir da scheinbar einen Zusammenhang hergestellt haben, den es so gar nicht gibt. Und wenn ihr solche Dienste verwendet, egal ob das jetzt Strava ist oder irgendwas anderes, ihr solltet euch halt immer bewusst sein, was ihr da tut, ja, und vielleicht guckt, dass bestimmte Einstellungen so getätigt sind, dass dann nicht alles öffentlich zu sehen ist. Oder ihr seid euch dem bewusst, dass es öffentlich ist, aber dann wundert halt euch auch nicht und wenn ihr euren Job los seid oder so, dann nicht wundern, ne? Ja.
Ja, schön.
Gut. Dann GitLab-Alternativen.
Genau, wir haben irgendwie mal über GitHub und GitLab geredet und so und ich hatte das irgendwie gesehen, das hat uns auch ein Hörer irgendwie mal gepostet und zwar gibt es ja noch dieses Gox und GitT und das sind beides so relativ kleine, auf Go-Basis geschriebene, self-hosted Git-Services und im Gegensatz zu die machen zwar ein bisschen weniger als irgendwie so ein full-fledged GitLab, was irgendwie gleich noch irgendwie so ein Continuous Integration, wo man sich reinbasteln kann und so. Aber das, was sie halt machen, machen sie sehr gut. Und es ist halt irgendwie normalerweise dann, glaube ich, so ein Go-Binary, das man starten muss und so eine kleine Konfiguration, die man machen muss und fertig. Und nicht so ein Pain, das zu hosten. Ja. Das wollte ich einfach hier nochmal erwähnen für Leute, die sich für sowas interessieren.
Mhm. Und die sehen halt auch. Haben wir darüber geredet?
Weiß ich nicht so genau, vermutlich schon.
Schon ein bisschen länger her.
Ist schon so 3-4 Wochen her.
3-4 ja. Monate letztes Jahr irgendwann. Nee, auch letztes schön. Jahr.
Genau, aber ich wollte es einfach nochmal kurz hier erwähnen, für damit es alle mal gehört haben, wenn ihr sowas selber hosten wollt, weil ich habe mir auch schon mal so ein GOX aufgesetzt. Und das ist halt viel einfacher, als sich irgendwie hier ein GitLab aufzusetzen. Und meistens braucht man halt auch nicht so ein ganzes GitLab, sondern es reicht halt irgend so ein kleines UI.
Ach, immer diese Niedrigstapler, das stimmt überhaupt nicht. So ein full-fledged GitLab ist echt cool. Und man kommt ja auch auf den Geschmack. Man kommt
bitte dann auch
auf
gleich
den Geschmack und dann möchte man auch die Features nutzen. Und das Aufsetzen ist nicht so einfach, weil es gibt Docker-Container.
Ach, du meinst, es ist nicht so
alles
schwer.
In Go. Das ist alles in Go.
Docker-Container kann man auch doppelklicken, aber ist überhaupt kein Problem.
Man kann alles doppelklicken, das passiert nur manchmal vielleicht nichts. Ne?
Ja. Außerdem will man GitLab haben und dann will man auch gleich MetaMouse haben und das ist alles total gut.
Was? Mattermoscht?
MetaMoscht, ja.
Mattermoscht. Ich finde GitLab echt nice wegen dem CI-Zeug. Das ist so geil und das ist auch echt cooler, also ist quasi überhaupt da, im Gegensatz zu dem, was GitHub macht zum Beispiel.
Ja, gut. Ja. Travis?
Also, GitHub macht
das. Ja, aber ja, Travis ist nur so rangekrebelt, aber GitLab hat ja so eine Pipeline und so dieses CI-Zeug und das ist alles super nice einfach, ja. Und nur dafür kann man es schon hernehmen. Dafür ist schon cool.
Das ist so, aber das musst du halt alles aufsetzen und meistens, ja.
Also das CI-Zeug ist relativ cool. Du hast quasi auch nur so dann am Ende so eine Go-Binary, die du dann doppelklickst und dann connectet er sich als CI-Service dagegen, gegen deinen
GitLab. Das ist echt super easy. Also da kann man echt nichts sagen. Ja.
Gewinn. Sehr, sehr cool.
Ja, man kann sich natürlich auch immer ein GitLab aufsetzen. Es geht schon.
Oder man kann GitLab nehmen, glaube ich, die haben es auch irgendwo gehostet schon mal für dich. Zum Anfixen. Das ist
so eine Firma, die hostet.
Ja, ja, genau. Genau. Die haben auch die Premium-Bonus-Variante, wenn man da irgendwie seine Firma noch mehr Dinge braucht.
Oder auch nur, wenn man LDAP anbinden will, dann sollte man auch.
Genau, LDAP anbinden.
Ja, LDAP kannst du ja schon noch in der Community-Variante anbinden, aber sobald du dann erweiterte Sachen haben willst, und zum Beispiel auch Quota haben willst.
Gruppenzuordnung finde ja, ich genau, auch Gruppen. Ganz schön basic.
Ja, ich meine, wenn du jetzt nur ein Team von irgendwie 15 Leuten bist, dann ist es vielleicht ja noch wurscht. Oder du kannst dir deine Gruppen dann halt im GitLab selber bauen. Da brauchst du ja jetzt nicht unbedingt Gruppen mit einem LDAP. Ich meine, bei einer ganz großen Firma mit 100.000, 10.000 Leuten, dann hast du
100.000, 10.000 Leuten. Ja, quasi.
Da war ein gedanklicher, egal. Dann hast du die Gruppen ja schon im LDAP gebildet, aber auch ja, bei kleinen Teams kannst du vielleicht noch sagen, hier, scheiß drauf, müllt doch euer Git zu, wie ihr wollt. Aber wenn du dann irgendwie viele Leute hast, die meinen, so Binär-Files, so in Git rein, ist total gute Idee. Und viele davon auch noch.
Ja, einfach jedes Mal immer das Release direkt in das Git rein.
Ja, immer rein, genau. Dann willst du vielleicht Quotas einführen und das geht halt dann auch nur in der Enterprise-Variante.
Aber da ist es auch relativ cool bei GitLab. Du hast so ein Archiv, quasi so ein Archivierungsservice, wenn du CI benutzt. Und da kannst du dann Artefakte ablegen. Und die kannst du dann auch aufräumen alle x Tage oder so. Das ist schon relativ cool gemacht auch. Mhm.
Genau. Und wenn ihr irgendwie, wenn euch das Ruby-Kram-Zeug zum Hosten irgendwie zu einfach ist, dann gibt's ja immer noch dieses Stash, was jetzt irgendwie nicht mehr Stash heißt.
Bitbucket-Server, aber Bitbucket-Server ist kommerziell, oder nicht?
Ja, ja, das kostet Geld, aber dafür ist es dann auch auf Java.
Oh, dann ist es Enterprise. Bam.
Genau. Das ist halt so richtig Enterprise, wenn du
kannst direkt an deinen irgendwie Jira anbinden. Dann.
Genau. Ja, ja, das geht tatsächlich.
Ja, natürlich, die gehören jetzt, das ist die gleiche Firma. Mhm.
Ja, ja.
Ja.
Beides Atlassian. Und ja, stimmt, das heißt jetzt, glaube ich, Bitbucket Server oder so. Mhm. Das ist gut möglich. Gut, kommen wir zum Toten der Woche. Und zwar Pulsens Prozessoren. Habt ihr bestimmt auch noch?
Haben wir noch im Keller? Mhm. Nicht, haben wir nicht. Keiner hat die Dinge und es ist auch einfach ein Wunder, dass die überhaupt so lange gegeben hat. Das sind die vorletzte Itanium-Prozessorreihe. Und die wird jetzt leider eingestampft, weil der einzige Kunde HPE ist. Quasi immer noch. Und die haben da einfach die super Knebelverträge mit Intel und deswegen sagen die, wie machen wir das weiter? Fickt euch doch. Ja.
Tja.
Und die bauen die Dinger in ihre ProLine-Server oder was machen die damit?
Ich glaube, in ihre super Mainframes oder so ein Schirm. Ja. Weil keiner kann die ja normal benutzen.
Egal, sie hatten halt Verträge, dass sie ihnen jemand baut, die Dinger. Und
wenn man die hat, halt, dann muss man die
ja,
nutzen.
Dann besteht man drauf. Wir wollen da einen Prozessor pro Jahr haben, bitte. Ja. Mhm. Scheiß drauf.
Ja, ja. Also ich nehme mal an, für so Enterprise. Ja, es gibt ja auch dieses HP Unix oder so.
Gibt's doch nicht mehr, oder?
Gibt's das nicht mehr?
Doch, HP UX, natürlich.
Für Itanium gibt's das, glaube ich, noch.
Natürlich, also, dafür ist doch das einzige Betriebssystem, was im Quatsch und Debian, was diesen Quatsch unterstützt. Also ja. HP UX 11i V3 wurde im Juni 2017 veröffentlicht.
Ja.
Und das, ja, das ist quasi.
Genau. Und nun, weil. Und
das ist einfach super, ja. Die werden in den Integrity i6 Servern eingesetzt. Und benötigen ein passendes Betriebssystem, was funktioniert mit nichts anderem einfach. Geil. Nee, super. Also auch super traurig, dass jetzt quasi die eingestampft werden.
Genau.
Nee,
weil
ist nicht traurig.
Wollte ich mir unbedingt mal noch einen kaufen oder so.
Ja.
Vielleicht.
Ist ja auch nur die vorletzte Generation. Die letzte läuft also.
Hast noch bis 2025 Zeit mit der letzten Version. Also super.
Find's auch toll, diese Variante, die du gerade gesagt hast, hier HPUX 11 irgendwas, 11i. Ja. Das erste Release-Datum war 2007. End of Life ist 2025.
Das ist Investitionsschutz. Das will man als Enterprise haben. Ich kaufe was und ich weiß, es wird einfach da sein.
Genau.
Ja.
2007, 2025.
Okay. Bam.
Ja. Genau, und dann wird's nochmal verlängert oder so.
Mhm. Genau.
Um 15 Jahre oder so. Und dann musst du dann vielleicht updaten.
Ja.
Und dann ist auch okay.
Bis dahin gibt es wahrscheinlich niemanden mehr, der diese.
Nee. Personen updaten einsetzt. Heißt dann, du kaufst einen größeren Server und virtualisierst die Software dann halt drauf.
Ja, virtualisierst diesen Itanium dann da.
Genau. Ja, hallo? Was glaubst
Next
du, wie das
Level
läuft?
Virtualization. Wir virtualisieren die Architektur, nicht die Software.
Nee, ist einfach. Kommt dann so ein QEMU mit dem Vitanium-Prozessor-Support und dann ist fertig. Wird dann bis 2200 oder so unterstützt. Ja, also das ist schade drum, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, Gott sei Dank. Also, ja, stellt euch darauf ein. Irgendwann ist Schluss. Kommen wir zum so ein bisschen McAfee der Woche.
Mhm. Was hat er gesagt?
Und ich glaube, niemand hat es verstanden, aber es ist halt so. Okay. Es gibt jetzt Mastodon auf Blockchain-Steroids.
Mhm.
Aber niemand weiß, warum.
Oh. Was hat der McAfee damit zu tun? Hat er das gemacht?
Ja, keine Ahnung, der findet es gut oder der hat es gemacht oder der ist halt irgendwie, steht dahinter, findet es auf jeden Fall gut. Ja, also hat irgendwas mit, wie gesagt, wir lesen ja immer dieses Internet nicht durch. Oder
wir lesen immer bloß die Headlines und dann lachen wir kurz drüber und das fertig eigentlich.
Genau, also die Headline hier ist, Hiveway.io forks Mastodon and slaps a blockchain on top of it for some reason.
Mastodon, where's Blockchain?
Ja, gleich.
Und John McAfee hat gesagt, ist geil. Aber die Sache ist, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber geredet. Der John McAfee, den kann man einfach einkaufen für sein Blockchain-Ding, für sein Eco. Und das kostet irgendwie, ich glaube, 10.000 oder 20.000. Und dann schreibt er, das ist die geilste Sache und ihr müsst auf jeden Fall kaufen, weil es macht total viel Sinn. Okay. Genau. Und es ist relativ easy. Und ja, also John McAfee braucht halt das Geld für seine Dinge, die er halt tut.
Naja, also die machen auch so ein Ico, glaube ich. Also das ist total geil.
Ja, das ist, das
ich würd
muss.
Ich würde da ihn importieren, investieren drin. Ja, importiert haben sie ganz viel Code von Mastodon und die Leute bei Mastodon fanden das jetzt nicht so lustig, weil ist halt ASI-GPL V3.
Ah, und, okay, das heißt, aber, sie müssen ja all ihr ASI-GPL-Zeug dann freimachen quasi.
Ja, eigentlich müsste dieses Hiveway müsste halt eigentlich irgendwie sagen, was die Lizenz ist. Machen sie aber nur so halb oder so ein bisschen. Und außerdem ändern sie auch irgendwie ihre ganzen Kommentare, die ganzen, also sie haben es ja geforkt. Mhm. Und sie ändern jetzt irgendwie nach und nach die ganzen Comments.
Die Comments.
Von Commits. Nee, Kommentare von Commits. Oder nur Commits? Ja, weiß ich nicht.
Vergangenheit neu schreiben oder was?
Ja, einfach mal neu schreiben, dann sieht's keiner, weiß keiner.
Der Sieger schreibt Geschichte und so.
Ja.
Aber AGPL V3 ist quasi das Allerschlimmste, was du überhaupt auf deiner Software haben kannst, quasi so. Die ja,
wieso?
Freiheit
halt nur
wird
draufschreiben.
Forciert mit Waffen, ja. Kommt dann,
wieso? Du musst ja einfach nur draufschreiben, hey, diese Software ist AGPL V3.
Ja, aber dann musst du auch alle Changes quasi sofort upstreamen und keine Ahnung was.
Egal.
Nee, ist ja nicht egal, sondern es hat ja quasi auch eine Auswirkung. Ja, aber es ist krass. Das heißt, sie sind Börs. Und die wollen einfach nur Geld. Das ist ja verrückt.
Wer hat wie die meisten, das gesagt? Die meisten, die so ein ICO machen, wollen, glaube ich, Geld. Ja. Sind dann schnell wieder weg. So. Ja. So funktioniert das. Leute wollen an dein Geld. Und wenn sie es haben, sind sie weg.
Hm. Das ist doch blöd. Was eigentlich mit diesen Filecoin-Leuten? Was da?
Penis.
Huh. Filecoinio. Egal. Ich glaube, die Webseite ist immer noch genauso wie davor. Schade. Ist doch gut.
Nee, also,
also
Hände weg von ICOs.
Genau, Hände weg von ICOs. Außer ihr seid quasi diejenigen, die ICOs macht.
Genau, die unser Geld haben wollen. Ja,
richtig.
Genau.
Dann natürlich weitermachen. Ihr macht es genau richtig. Einfach noch ein paar Milliarden einsammeln und dann reicher werden als erst Steve Jobs und dann Jeff.
Dann Jeff Bezos. Und dann einfach noch reicher werden und dann
ist
nicht nur Tesla zum Mond schießen, sondern gleich direkt selber auf den Mars gehen oder so.
Ist eigentlich einer von diesen Milliardären, quasi diese Top-Milliardäre, ist da einer Bitcoin-reich geworden dadurch? Also hat einer irgendwie noch, keine Ahnung, 250.000 Bitcoins in seinem Schrank gefunden und ist jetzt einfach reicher als irgendwie alle Leute zusammen oder so? Das fände ich ziemlich lustig. Nee.
Aber
es ist kein echtes
Leute
Geld.
Reich. Es sind Leute reich geworden, es sind Leute arm geworden. So ist es halt.
Mm. Ja, aber wenn Leute reich werden, dann müssen andere Leute arm werden. Das ist relativ einfach so.
Ja, so ist
es
halt.
Es ist nicht so, dass das Geld irgendwie erzeugt wird aus Magie. Oder Wollen oder so, ja.
Geld wird doch aus Wollen erzeugt. Geld.
Ja. Nee.
Das Geld, was wir kennen, ist ein vollkommen Fantasie-Konstrukt.
Bestimmt.
Das wird aus dem
Nichts erzeugt. Jeder druckt es einfach und dann.
Nee, es wird aus Schulden erzeugt.
Zum Teil. Zum anderen wird es aber auch durch die Banken gehebelt.
Aus Magie. Also doch, aus ist es schon Magie dann.
Nee, es sind ja jedes Mal, wenn du Geld erzeugst, schreibst du einfach beim Schuldending, schreibst du hin, ich schulde jetzt so viel Geld und dann kommt es einfach aus dem Nichts. So ungefähr.
So ungefähr, das stimmt. Aber wenn man sonst das sagt, das wird aus Schulden erzeugt, dann heißt es immer, irgendwer muss Schulden machen, damit Geld entsteht.
Nö, also
das stimmt so nicht. Also das Geld wird tatsächlich aus dem Nichts erzeugt.
Ja, das ist halt schon, wenn man sich das so überlegt, ist das eigentlich schon krass.
Ja, und die Hoheit dafür liegt bei den Banken. Das ist das richtig Krasse. Die Zentralbanken wissen nicht, wie viel Geld es gibt.
Es gibt sehr viel Geld.
Es gibt sehr, sehr viel Geld.
Genug Geld für alle.
Das ist ja eigentlich auch das Gute und das Wichtige an dem System. Das Konstrukt ist dafür da, dass letztendlich der Handel floriert und das alles funktioniert. Nur wenn es sich zu schnell dreht, kollabiert es.
Und zu langsam? Auch nicht gut.
Auch nicht gut.
Ich dachte, langsam ist sicher.
Langsam ist sehr sicher.
Langsam
aber
ist
eben
sicher.
Auch nicht sehr gut für alle.
Ja, richtig. Sicher ist nicht immer gut.
Oh Gott.
Einfach Einsichten vom Binärgewitter.
Die Welt und das Leben erklärt vom Binärgewitter Talk.
Langsam ist sicher, aber sicher ist nicht immer gut. Das ist wunderschön. Eigentlich müssen wir jetzt die Sendung aufhören. Das ist quasi jetzt fertig. Mehr muss heute nicht mehr gesagt werden.
Schlusswort.
Lasst uns vielleicht trotzdem noch zu den News kommen, weil wir ja so ein Tech-Podcast sind und vielleicht sollten wir ja mal noch über Technik reden oder so.
Ich fand, das war sehr technisch.
Ja,
war das nochmal? Also
finanztechnisch war das gerade.
Finanztechnisch. Mm.
Jetzt haben wir auch noch dort Kompetenzen sozusagen.
Mhm, cool.
Kommen wir zu den News, oder? Sind wir bei den News? Ja.
Ja.
News.
Und zwar.
PlexPy.
Kennt ihr PlexPy?
Nee. Es hört sich an wie Plex auf dem Raspberry Pi installiert und dann hat es einen Namen.
Nee, habt ihr Plex?
Ja.
Benutzt ihr überhaupt Plex?
Nee. Nein.
Ja. Nicht. Ja, also wenn ihr kein Plex benutzt, dann ist das relativ uninteressant.
Erzähl doch trotzdem mal weiter.
Plex.
Achso, nicht Plex. Ah, okay, es ist Pi. Genau. PlexPy und nicht PlexPy.
Genau, und zwar steht das Pi da für Python. Jetzt ist es halt so, das habe ich mich dann auch mal gefragt, wie sie das wohl machen, weil eigentlich darf man die Plex-Brand natürlich nicht einfach, ist halt eine eingetragene Marke und alles und eigentlich kann man sein Produkt nicht einfach gleich nennen wie Plex halt. Und das haben sie jetzt auch gemerkt. Und was PlexPy macht, beziehungsweise wie es jetzt neu heißt, Tautyle, was halt ein super Name ist, ne?
Super bester Name, kann nur gut sein.
Genau. Super einfach auszusprechen. Ich bin mir auch bestimmt sicher, dass ich es nicht falsch ausgesprochen habe.
Also ich hätte es jetzt Tautyle ausgesprochen.
Ja, es gibt hier so ein phonetische Aussprache, aber ich weiß leider nicht, wie man das lesen
kann. Ich hätte noch eine halbe Seite runterscrollen müssen. Okay.
Aber was es halt macht, ist, ihr könnt das an euer Plex mit eurem Plex verknüpfen und es macht euch dann coole Statistiken über wie viele der Mediadateien zum Beispiel, die ihr so streamt, durchs Transcoding liefen und wie viele direkt gestreamt wurden und was denn eure häufigsten Player sind und so. Also ob ihr irgendwie viele Leute habt, die irgendwie auf iOS-Geräten irgendwie den Kram abspielen und dann kann man so ein bisschen ableiten, in was man seine Files am besten vorhält, dass sie möglichst wenig transkodiert werden müssen. Für das benutze ich es am meisten und wenn man halt mehrere User drauf hat, sieht man halt auch so ein bisschen User-Statistiken und so, wer wie viel Kram schaut. Und es ist natürlich auch ganz interessant für einen selber, wie viel Zeit man verschwendet hat mit
Dinge, die man ganz nicht wissen will. Deswegen immer nur im VLC gucken. Es hilft einfach, alles andere macht ein schlechtes Gewissen.
Du hast schon 4 Jahre deines Lebens mit Serien vergeudet.
Gut angelegt in die Zukunft, dieses Wissen über Serien. Weißt du, dass der eine dort mitgespielt hat? Nice. Auch gesehen. Ja.
Okay.
Guck nicht. Okay, das heißt, es ist so ein, quasi so ein, weiß ich nicht, Statistik-Nerd-Skript-Dingy, was du dann an deinen Plex anschließt.
Genau, so ein Statistik-Dashboard-Dingy.
Hast du das mal ausprobiert, dass das gewinnt ist?
Ich benutze das, das ist ganz nett.
Okay.
Also eben
hast
auch
du, hast du mehr als einen User von deinem Plex?
Ich hab mehr als einen User auf meinem Plex, ja.
Krass.
Das ist so.
Hätte ich nicht gedacht.
Und das geht auch super einfach, da Leute hinzuzufügen und so. Ja. Brauchst halt im Prinzip nur so ein Plex-TV-Account. Und du kannst halt auch beispielsweise zumindest wenn du die Premium-Version hast von Plex, kannst du auch so, wie heißt denn das, so lokale User anlegen. Das geht dann auch. Da kannst du beispielsweise in deiner Familie, kannst du jedem einen Account geben. Und das Ding ist halt, Plex macht dir beispielsweise auch so Vorschläge, was du als nächstes schauen kannst. Und das ist halt doof, wenn alle den gleichen Account haben, weil
dann
oder den
hast du nur Scheiße quasi.
Ja. Hast du ja dann auch pro Account, logischerweise. Und da macht es halt schon Sinn, wenn du irgendwie, vielleicht bist du ja schneller als andere Leute in deiner Familie mit Serien schauen, weil du mehr Zeit verschwendest.
Effektiver Zeit verschwendest.
Effektiv einsetzt, natürlich.
Was sind denn eigentlich so Open-Source-Alternativen zu Plex? Oder gibt's da nichts einfach? Couch-Potato oder wie hieß das Ding? Oder ist es
das
noch?
War doch zum Runterladen da, oder? Couch-
ja, das war das Piratisier-Tool.
Genau, das hat nur
XBMC, wie heißt der Nachfolger? Kodi.
Ja, aber das ist ja nur der Player, ist ja quasi nicht so ein Server-Client-Dingens.
Ja, genau. Das Ding ist halt so, es gibt viele so Teilstücke, was Plex macht in Open Source, und man kann sich auch so Solutions selber zusammenbasteln, und ich meine gerade so Transcoding und so kann der FFmpeg, kann das im Prinzip alles. Musst du dir halt einfach irgendwie selber hinkrepeln. Und Plex funktioniert halt einfach, kostet dafür irgendwie einmalig irgendwas. Oder halt irgendwie monatlich ein paar jährlich. Dollar.
Naja, einmalig musst du, glaube ich, was, 150 oder 100, 200 Dollar hinlegen? Wenn du's,
ja, das mag
oder
sein.
Oder du musst jeden Monat irgendwie 9 Dollar irgendwas hinlegen. Also ganz billig ist es nicht.
Ja, aber das Ding ist halt so ein bisschen, ja, kommt halt drauf an, wie viel man es dann braucht. Aber wenn man denkt, wenn man irgendwie ins Kino geht oder so, dann legt man ja halt auch jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Euro hin.
Keiner.
Ja, aber jetzt brauchst du natürlich immer noch die Serien und Filme dafür.
ja.
Die ja noch irgendwo herkommen.
Das ist natürlich
aus den Archiven. Nein, natürlich. Alles, ja, was man sich aufgezeichnet hat mit seinem, genau, Festplattenrekorder.
Genau. Ja.
Oder das wird halt ausgeliehen von der Stadtbibliothek oder so. Keine Ahnung. Guckt man das einmal und danach löscht man es natürlich wieder, wenn man es zurückgebracht hat.
Ja, klar. Ja. Oder man wohnt in einem Land, wo das Herunterladen so nicht wirklich verfolgt wird.
Wo es ein Kavaliersdelikt ist.
Nicht wirklich was passiert. Ich weiß
gut,
gar nicht,
dass wir alle in Russland sind, da ist es ja alles nicht so schlimm.
Volgograd, genau, beste Sache. Hier, es gibt Streamer, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist wohl eins von diesen Dingern, wo andere Leute sagen, dass es sowas ist. Und es ist Open Source. Und du kannst, achso, das Problem, warum wieder so aus Java besteht, ist quasi, es hat diesen, man kann diese WAR-File irgendwie ChangeMod plus X und dann doppelklicken oder so. Ich hab's nicht ganz verstanden.
Executable WAR-Files, ja, das ist eine super Erfindung.
Krass.
Ja.
Das kann man wirklich, oder was?
Du kannst WAR-Files so bauen, zum Beispiel mit Spring Boot, dass sie dann ausführbar sind. Dann paketiert der da drin einen Webserver mit und dann kannst du deine Spring Boot-Applikation direkt mit java-jar starten und dann startet der den Embedded Tomcat oder den Embedded, was auch immer da drin steckt. Also es gibt verschiedene Varianten. Jetty zum Beispiel ist ein anderer leichtgewichtiger Server. Und da musst du dich halt nicht darum kümmern, dass du erst noch einen Tomcat entpackst und installierst und so, sondern du kannst einfach starten. So ganz Microservice-like.
Krass. Also das finde ich ziemlich geil. Da muss ich jetzt mal sagen. Einfach mal quasi irgendwelche WAR-Files doppelklicken.
Ich finde das Wort doppelklicken ist irgendwie, zuckt es bei mir immer.
Können wir das vielleicht durch Curl und dann in
ja, SH
sudo pipen?
Ja, machen
ja,
wir.
Läuft.
Können wir das durch doppelklicken durch irgendwie, ja, aber das spricht sich einfach schlecht aus, ne?
Nee, doppelklicken ist schon das Richtige einfach. Auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt.
Ja, ich sehe schon.
Oder einfach klicken, wenn ihr einen Window Manager habt oder so.
Doppelklick, das in meiner Shell. Klick, 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 klick. Es geht nicht. Klick, klick, klick.
Ja, doppelklicken, mittlere Maustaste, Enter drücken.
Tja. Also das sieht eigentlich ganz cool aus, aber was ich hier beispielsweise schon vermisse, ist zum Beispiel die App, die mit Plex halt einfach mitkommt. Weil gerade so, ich benutze das häufig, um den Kram dann halt auf meinen Chromecast zu streamen. Und da will ich halt natürlich nicht wieder irgendwo einen Browser aufmachen müssen, um das dann an meinen Chromecast streamen zu können.
Also ich sehe gerade, diese WAR-File ist tatsächlich ein Shell-Skript. Und das entpackt sich dann irgendwie magischerweise selber am Ende oder so. Das ist krass. Das Spring Boot Startup-Skript. Direkt mit Required Start und Required Stop-Dingen und so. Mit diesen Kommentaren für die Init-Files. auch so ein Ding aus vergessener Zeit. Aber das kannst du dann direkt in dein Debian Old reinwerfen und dann machst du das Richtige. In deine Init-Config.
Geil. Ja, warum machen die nicht schon direkt Systemd-Skripte da rein?
Nee, ist halt besser.
Weil es noch genug Debian Olds gibt, die kein Systemd haben?
Ja, guck mal, die haben aber in ihrem Repository haben die für alles Init-Skripte. Die haben OSX-Init-Skript, ein Systemd, ein Ubuntu, ein Upstart. Ich dachte, Upstart war schon
nur tot. Upstart gibt es nicht mehr. Upstart, das ist einfach nur so, wir haben es gebaut, das müssen wir irgendwo reinschreiben.
Upstart, das war recht ärgerlich. Als Upstart im Ubuntu heiß war, habe ich es gelernt und dachte mir, ja, jetzt bin ich fit für die Zukunft und dann hier, wir machen jetzt SystemD.
Tja, ist eh besser. Upstart sieht ja, nee, Upstart ist was vollkommen anderes. Nee, als SystemD ist schon die Zukunft.
Ja.
Tja.
SystemD Alle. Ist schon ganz okay.
Genau, SystemD ist ganz okay. Okay, ja, cool.
Ja.
Okay, dann schreibe ich das hier noch dazu.
Dann wie irgendwas mit iPhones und Android und The Verge, The Makefu. Ah, eigentlich
dran. Ach so, okay, pass auf. Also, es gibt ja das iPhone X, ja, und Leute lieben ja besonders diese Kante da oben. Und weil die Leute es so sehr lieben, haben jetzt auch diese ganzen Android-Phones angefangen. Mensch, diese Kante ist so richtig nice, ja. Leute lieben die Kante.
Das ist so doof.
Wir machen es rein. Nur dafür. Ja, das ist auch so, die einfach mal die richtigen Features abgucken bei Apple, ja. Wenn es quasi nicht genug andere neue Features gibt, nimmt man halt Design-Features.
Ja.
Kann man so machen. Ich wollte es nur so als Side-Note auch. Ich wollte nicht weiter drüber reden. Ich wollte nur sagen, dass es einfach eine scheiß Idee ist, diese fucking Cancel. Nee, das Bildschirm ein bisschen größer machen, aber dann doch nicht. Ja, kannst du auch einfach lassen.
Total gut. Ja,
nee. Welche machen das? Asus macht jetzt diese Kante da rein. Asus Zenfone 5. Und Zenfone. Irgendwelche anderen tollen Leute bestimmt auch. Welche hier noch? LG G7 Neo. Das Huawei P20, alle haben gesagt, das ist so geil, diese Kamera da oben in diese schwarzen Kisten reinzumachen. Also, ja, geil. Nee, super nice. Endlich haben wir jetzt dieses tolle Design-Feature auch bei Android. Kommt wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch dann die Kompatibilität forciert in den nächsten Android-Release oder so.
Die Kompatibilität zum iPhone forciert?
Ja. Nee, damit man wieder iPhone-Applikationen doppelklicken kann auf Android. Ja. Also
der Vorteil
ja?
bei sowohl Android als auch iOS ist ja, dass sie mit dem Internet verbunden sind und ihre Zeit demzufolge übers Internet kriegen und nicht übers Stromnetz. Weil wenn ihr Uhren habt, die das nur übers Stromnetz machen, also die denken sich, super, Stromnetz, 50 Hertz, Wechselstrom, damit berechne ich jetzt meine Zeit, dann weiß ich immer, wie schnell ich laufen muss, damit die Minute ist.
Mhm.
Dummerweise haben wir in letzter Zeit nicht 50 Hertz im Stromnetz, sondern nur 49, summ ich mal. Was
ziemlich Januar viel ist, wenn man das quasi in jeder Minute hat, dieses
Ja, genau. Also gerade haben wir nur 49,996 ist im Durchschnitt und das bedeutet irgendwie, dass da, weiß ich nicht, 113 Gigawattstunden irgendwie fehlen. Und das bedeutet, dass die Uhren nachgehen, gehen mehr als 5 Minuten, also wer so eine Uhr am Backofen hat. Also ich habe jetzt tatsächlich bei meinen Eltern und zu Hause auch schon die Uhren am Backofen nachgestellt, weil Leute kamen zu spät. Also musste an einigen Stellen korrigieren, nachsteuern. Ja, weil das leider nicht korrekt ist. Also habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt oder gelesen, ich glaube gestern oder so oder vorgestern war es auch auf tagesschau.de, wahrscheinlich hat dann auch die Tagesschau irgendwie in der Tagesschau berichtet.
Aber wahrscheinlich die 5 Minuten zu spät.
Genau, sie haben 5 Minuten zu spät die Tagesschau eingeschaltet. Ja, so nach dem Motto.
Ich würde das dann auch als ersten Artikel direkt in der Tagesschau machen, damit die Leute auch uns auf jeden Fall verpasst haben.
Oder eben gerade nicht, ja. Sie werden, aber alle, die die Uhren jetzt falsch oder alle, die an den Stromuhren gedreht haben, ich meine, Radiowecker ist auch noch so ein beliebtes Ding, ja. Das ist halt auch echt blöd, wenn du dann.
Ja, aber der Radiowecker, der läuft ja nicht an den 220 Volt. Der hat ja normalerweise ein Steckernetzteil, was ja dann 12 Volt macht und dann hast du ja diese 50 Hertz gar nicht mehr.
Naja, aber wenn das Netzteil in dem Wecker mit drin steckt und sie dann die 50 Hertz so angezapft haben, um damit ihre Baseclock zu machen.
Ich glaube nicht.
Doch, also viele Radiowecker gingen auch falsch. Also sie holen sich halt die Zeit irgendwo anders her. Keine Ahnung, ja. Wenn ihr Internet-Radiowecker habt, dann haben die sich...
Kommt ihr wahrscheinlich von Google die Zeit oder so.
Übers Internet gezogen, genau. Jetzt kann es aber sein, wenn sie dann dieses Problem mal irgendwann gefixt haben. Das Problem ist nämlich, liegt zwischen Serbien und Kosovo. Also das in ganz Europa...
Da, wo die meisten Probleme quasi herkommen.
Ja, in Jugoslawien.
Das habe ich nicht
Compliance.
So gemeint. Das habe ich nicht so gemeint. Das hat sich nachher dann schlimmer angehört, als ich es gemeint habe. Also...
Wir entschuldigen uns dafür.
Wir entschuldigen uns hier präventiv dafür. Das war
das ist dann nicht,
nicht meine Meinung, sondern die Meinung des Konzerns, mit dem ich arbeite. Warte, nee. Auch nicht.
Ja. Okay. Ja, also ja, irgendwie die Serben und die Kosovaren sind sich nicht ganz grün, das sind sie schon lange nicht. Also, sie haben ja auch mal Krieg gegeneinander geführt und da kam noch die Bundeswehr und das ist irgendwie alles schon eine Weile her, aber irgendwie haben sie sich beim Strom noch nicht geeinigt. Jedenfalls führt das dazu, dass im gesamten europäischen Stromnetz gerade zu wenig Strom da ist sozusagen.
Mhm. Und, aber kommt denn der ganze europäische Strom von dort oder wie ist das?
Nein, da geht so viel Strom hin und der wird halt nicht ausgeglichen. Ja, das
der
ist
wird
das
quasi,
Problem.
Der wird da abgesaugt für irgendwie Tesla-Spulen oder was? Was machen wir denn ganzen
Strom? Nee, die haben da viele Tesla-Spulen hingestellt, genau. Und
das ist schon meiner.
Wenn die immer drüber geht, ja.
Ja, wenn man halt wieder Lasergeneral spielt, ja. Dann geht halt immer der Strom leer. Okay.
Zu viel Alarmstufe Rot gespielt, genau. Mhm. Das kann ich dir nicht genau sagen, was die mit dem Strom machen, warum die den da abzapfen und nicht weiterleiten sozusagen und wo der überhaupt hingeht. Auf jeden Fall ist es ein politisches Problem, was dazu führt, dass wir zu spät aufstehen. Und das ist doof.
Das ist blöd.
Das ist blöd. Aber wo du gerade so von dem Stromnetz redest, ist, ich habe da auf diversen Kongressen immer wieder interessante Vorträge zu Aspekten des europäischen Stromnetzes, jetzt fange ich an zu lispeln, Stromnetzes gesehen, die ich empfehlen möchte. Zum einen, und der beeindruckendste war eigentlich, wie man einen Blackout verursacht und warum das doch gar nicht so einfach ist. Die haben eben ganz cool skizziert, worauf die so alles achten und wie die Stromnetze zusammenhängen und es macht einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal macht es ein bisschen Angst und auf der anderen Seite ist es doch tierisch beeindruckend, wie gut und wie stabil das eigentlich läuft. Ich verlinke die mal in den Shownotes.
Okay,
ja, super. Ich habe vor halben, dreiviertel Jahr, ja, ein ganzes Jahr, auch mal einen Omega-Tau-Podcast dazu gehört. Den werde ich auch nochmal verlinken. Also der war bei einem großen Stromanbieter, nicht Stromanbieter, Trassen. Gibt ja in Deutschland, also früher waren es ja fast die gleichen Konzerne, ja, da hat E.ON nicht nur den Strom dir verkauft, sondern auch noch die Leitung betrieben und mittlerweile gibt's, ich glaube, vier große, was ist das, Transnet BW in Baden-Württemberg und Süddeutschland, es gibt so einige. Und der war halt bei Transnet BW. Und hat sich das mal erklären lassen, wie das da in so einem Umspannwerk und Ausgleich Strom und so war. Das war sehr spannend. Ich versuche, den mal rauszufinden und auch noch zu verlinken.
Mhm. Cool. Wunderbar. Nächstes Thema wäre genau.
Java.
Ah ja, das passt natürlich auch zu Strom jetzt. Quasi. Nicht ganz, aber.
Wir hätten es eben vorziehen sollen.
Ja, wir hätten es vorziehen sollen.
Vorfalls waren.
Ja, hätten wir mal drüber nachdenken können, was man quasi als nächstes sagt, aber soweit geht es halt nicht. Geht's nicht immer. Genau, und zwar Java EE, Java Enterprise, was steht das zweite E?
Edition, das was üblicherweise von Headhuntern immer als J2EE genannt wird.
J2EE, also J4E quasi.
Ne, das ist für die Nicht-Insider, das ist so lustig, weil das 2 stammt aus der Anfangszeit von der ganzen Geschichte, als Java auch Java 2 war. Und irgendwann haben Sun und dann später Oracle das J2EE in JE umbenannt, um dem gerecht zu werden, dass es einfach die Java Enterprise Edition ist. Und es ist tatsächlich so, dass heutzutage immer noch Leute, die nicht so richtig in der Branche unterwegs sind, aber sich damit auseinandersetzen wollen, das irgendwo aufschnappen, ah ja, das ist J2EE und da fragen alle nach und das brauchen alle und das einfach völlig unreflektiert übernehmen und weiter benutzen. Und es ist ein nicht zu totkriegendes Kürzel. Es ist völlig absurd.
Okay. Aber jetzt gibt es quasi den nächsten Sargnagel dafür. Es gibt nämlich kein Java EE mehr, sondern es heißt jetzt Jakarta EE.
Ja.
Und der Grund ist?
Der Grund ist total naheliegend eigentlich. Unter dem Namen Jakarta wurden die ursprünglichen Web-Unterfangen der Java-Plattform zusammengefasst. Das, was im Tomcat drin steckt, die lief auch mal unter dem Namen Jakarta. Also der Tomcat ist ein Servlet-Container für eben ein Webserver, der auf Java-Basis läuft. Es gab noch ein paar andere Dinge. Java Server Faces, glaube ich. Da bin ich gerade nicht sicher. Eben unter Jakarta wurden ursprünglich diese ganzen Sachen schon mal zusammengefasst. Und jetzt haben sie diesen Namen wieder rausgeholt und benutzen ihn wieder.
Und es ist alles da irgendwo in Indonesien und von daher ist es so weit weg, dass wir uns damit warum jetzt beschäftigen.
Weil Technik.
Ja, genau. Und der Grund, warum sie das umbenannt haben, ist, dass Oracle gesagt hat, sie wollen sich nicht mehr um Java EE kümmern. Oracle sieht da kein Business mehr drin und sie das sozusagen komplett der Open Source Community übergeben haben.
Über den Zaun geworfen.
Und aber den Namen nicht freigeben. Also die Marke Java will Oracle immer noch selbst benutzen. Und deswegen muss das, was da an Weiterentwicklung jetzt stattfindet, unter einem neuen Namen passieren. Okay. Und so kam es zu Jakarta EE. Mhm.
Was gab es denn noch für mögliche andere Sachen? Hier steht noch was. Enterprise Profile gab es noch. Aber es hat nur 35%. Jakarta EE hat 64%. Und da haben irgendwie 7000 Leute mitgestimmt. Hast du da auch mitgestimmt?
Nein.
Wie cool muss man da sein?
Das ist, wenn das im Community-Prozess läuft, habe ich es wahrscheinlich auch einfach verpasst. Also man kann sich da schon registrieren. Ich bin auch registriert. Aber ich habe die letzten Wochen nicht viel mitbekommen.
Wie viele Lines of Code muss man da geschrieben haben, damit man da mitvoten kann? Oder wie
beim Community-Prozess kann man sich so anmelden, quasi. Und dann validieren lassen und so.
Ah, okay. Muss man dann da wie seinen Personalausweis in die Kamera zeigen, oder?
Nein, so schlimm ist es nicht.
Okay, alles klar.
Bei weitem nicht.
Okay, alles klar. Kann man da sich einfach mit so einer anonymen E-Mail irgendwie 5000 Accounts klicken oder so?
Nee, sie geben sich schon Mühe, dass man validiert wird. Man muss eine Telefonnummer hinterlegen, unter der man erreichbar ist. Lohnt sich aber beim Java Community Process, den Java Community Process haben sie aber jetzt auch in dem Zuge umbenannt, weil da darf ja auch kein Java mehr drin stehen.
Das stimmt.
Und deswegen haben sie den, was ein bisschen fragwürdig ist, wie ich finde, in den Eclipse EE.next Working Group. Ernsthaft?
Oh.
Aber also
Gesundheit.
Ich meine, Java Community Process klingt es auch nicht so viel mehr. Also finde ich jetzt auch
griffiger.
Nicht so, ja, also aber so richtig.
Next Working Group.
Ja, aber so richtig sexy ist beides irgendwie nicht, ne?
Ja, aber Java, das kann man sich noch was vorstellen. So, ja, okay, Java Community Process, da passiert halt irgendwie so Java Community Dinge, ne? Aber ja, dieses andere EE.next, was auch immer, bla 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 bla.
IE.next ist die Kurzform. Es steht hier in Klammern. Ja, aber IE.next Working Group.
Ah. Ich hoffe, die haben sich schon die Domain gesichert dafür, ja. So. Das wäre sonst echt peinlich. Ja. Also wenn es quasi nicht an die Java-Community gegangen wäre, sondern so ein Poll geworden wäre, wäre es wahrscheinlich dann Coffee mit Coffee Face geworden. Ja. Naja, so wird dann alles immer weniger Java quasi.
Ja, die weniger Marke Oracle. Wird weniger Oracle und weniger der Name Java. Mhm.
Aber es ist trotzdem noch Java drin, natürlich.
Natürlich.
Ist quasi...
Ja. Plattform ist quasi unsterblich. So weit verbreitet, wie das Zeug ist.
Das stimmt. Ist ja auch in den ganzen Smartcards und so drin. Ist ja schon cool eigentlich. Tja. So. Weiß nicht, Software. Übergang war auch ein bisschen holprig gerade. Ich habe eine News rausgesucht über künstliche Intelligenz. Leute lieben künstliche Intelligenz, ja. Und Videospielende künstliche Intelligenz ist quasi noch cooler, quasi. Und hier ist es so, dass amerikanische Wissenschaftler haben künstliche Intelligenz Qbert spielen lassen. Und dabei hat diese AI einen Bug gefunden im Spiel, der vorher nicht bekannt war, mit dem man unendliche Punkte machen kann. Und damit hat natürlich die künstliche Intelligenz gegen alle Menschen gewonnen, die versucht haben, bei Qbert Highscore zu machen. Und das ist eigentlich eine relativ lustige Sache. Das ist irgendwie so, es fängt halt an, das Spiel normal zu spielen. Und dann, wenn das Level vorbei ist, dann blinken diese Vierecke und sieht dann so aus, als würde diese Spielfigur halt dort dann random rumspringen, aber durch dieses random Rumspringen wird quasi dafür gesorgt, dass die Punkte, die du dafür bekommst, unendlich lange hochzählen. Und ja, ist cool. Lustige Sache.
Und was ist das genau für ein Spiel?
Qbert ist ein relativ altes Spiel aus, lass mich raten, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aus alter Zeit.
Ein altertümliches Spiel.
Ein altertümliches Spiel. Etwas nach Pong und etwas vor Super Mario.
Go.
Ja, etwas nach Go und etwas nach Schach. Und
ja, nee, also schon elektronisch auch. Auch elektronisch, ja. Schon. Etwas nach Pong und etwas vor Mario.
1982 steht zumindest in der Wikipedia.
Das hast du wunderbar ergoogelt für mich, vielen Dank. Und da geht es quasi darum, mit deiner Spielfigur, was quasi dieser Qbert ist, sieht aus wie ein Smarty mit einem Rüssel und ein paar Füßen, dort musst du auf diesem Spielfeld, wo du bist, musst du die Flächen, die sich darauf befinden, alle in deine Farbe umkehren. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du das Level gewonnen. Und wenn du in der Zwischenzeit von einem Stein erschlagen wirst, dann hast du das Level geschafft. So. Genau. Und dort hat quasi ein Skript, eine künstliche Intelligenz das Spiel gespielt, hat dabei gelernt, wie man unendlich viele Punkte machen kann.
Sehr gut.
Sehr cool. Also ich fand's cool. Es zeigt natürlich nicht irgendwie, dass AI jetzt so super cool ist und irgendwie alles kann, aber es zeigt halt, dass bestimmte Dinge vielleicht mit neuronalen Netzen tatsächlich besser gelöst werden können, als wenn man darüber nachdenkt. Wenn Computer quasi versuchen zu lösen. Yo! Nächstes.
Let's Encrypt. Und zwar haben wir dem Ingo ja immer gesagt, ja, Let's Encrypt in der nächsten Version zum Wildcard-Zertifikate.
Über nächstes Release kommt's direkt.
Ja, genau.
Genau, und zwar wollten sie das ja schon am 27. Februar eigentlich ausrollen. Ja, jetzt kommt's irgendwie unbestimmt später.
Übernächstes Release kommt es dann, ja.
Genau, und zwar auch das ACME-Protokoll in der Version 2.0. Das gibt's zwar jetzt schon irgendwie so ein bisschen zum Testen und so, aber ist halt noch nicht so ganz da. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und sie haben, glaube ich, auch noch aktuell kein genaues Datum genannt, wann man jetzt damit rechnen kann, dass es kommt.
Ingo, brauchst du es denn immer noch? Das ist jetzt die interessante.
Natürlich.
Wieso eigentlich? Was war denn der Use Case? Kannst du nicht einfach mehr Zertifikate einzeln ausstellen?
Ja, weißt du, in so ein Zertifikat passen nur 100 rein. Das ist was? Scheiße.
Wie 100?
Ein Zertifikat passen nur 100 Domains oder 100 Subdomains rein.
Ja, aber du kannst doch bei Nginx zum Beispiel, kannst ja sagen, für die Subdomain folgendes Zertifikat.
Ja, und?
Ja, das reicht das nicht?
Nee.
Kannst du nicht einfach mehr Zertifikate haben?
Ich will nicht so viele Zertifikate haben.
Also ich bin da komplett schmerzbefreit. Ich sag einfach Enable Acme und dann macht er halt ein neues Zertifikat. Ist mir auch egal, wie das funktioniert. Ja, wenn man das natürlich mit dem Hand am Arm macht, dann ist das natürlich scheiße.
Aber wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie die Domain heißt und ich will sie direkt einfach haben. Okay. Also, ja, ich blablabla.de, ja. Ich weiß, aber vielleicht will ich noch blablabla 2, 3, 4 morgen gleich jetzt einfach drauf haben und zwar immer alle. Hä? Das kannst du dann halt nicht abbilden.
Was ist denn der Use Case? Also blablabla 1, 2, 3, sie verstehen noch nicht. Also was hast du?
Verstehst
sag
du
mal, Own Cloud 1 bis 10 oder?
Ja, oder bis 100, ne? Oder bis 1000.
Aber kannst du es dann nicht on the fly, also wenn du es quasi neu einrichtest, dann einfach den Service?
Ja, vielleicht will ich es ja gar nicht einrichten. Vielleicht sage ich einfach hier, alle meine Domains landen da auf der IP mit allen Subdomains, also egal was da vorne steht. Dann weiß ich ja nicht, was der User eintippt und es sollte trotzdem gehen.
Also ich sehe deinen Use Case ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Bei mir ist normalerweise so, okay, ich habe einen Service und dann tue ich den auf dieses Subdomain. Und wenn ich den Service nochmal habe, dann mache ich es halt nochmal einfach.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Username hast als deinen Service und es
Username
kommt jeden
als
Tag,
mein Service, ja, dann wird
ja,
halt
es kommt
für
jetzt
100
jederzeit kommt halt ein neuer Username dazu. Da
ja, ist ja auch okay.
Jedes
also
Mal
das ist ja auch,
Zertifikat
ist ja
generieren. Hast du zigtausend Zertifikate rumliegen
und
zigtausend Mal geht der
du,
gegen diese scheiß API dagegen.
Zertifikaten oder was?
Das nicht, aber der geht halt zigtausend Mal gegen diese API gegen und dann bist du halt geblockt. Bist du halt einfach geblockt bei Let's Encrypt.
Ja, ist zwar ein lösbares Problem, kann man denen auch schreiben, dass man irgendwie hier einen Use Case hat und dann bekommt man auch mehr, ein höheres Rate Limit.
Ich denke auch.
Also, ist schon alles ein lösbares Problem, aber ich verstehe den Ingo schon, weil es halt teilweise echt einfach bequemer ist, wenn du sagen kannst, das ist meine Domain und die gehört mir und alle, egal was ich mir jetzt für eine Subdomain drunter vorstellen kann, ist dann halt auch gleich durch dieses Zertifikat abgedeckt. Ja. Ist halt so ein Bequemlichkeitsfeature. Natürlich kann man das alles auch mit einzelnen Zertifikaten bauen. Okay. Das spricht absolut
ist halt
nichts dagegen,
Aufwand.
Aber ist halt Arbeit.
Ja,
ist halt also das ist halt nur Arbeit, wenn man es von Hand macht. Das ist ja nicht Arbeit,
ja,
wenn du es quasi auch automatisch zu deiner Domain dazu hast. Zum
dann
Beispiel,
musst
wenn
du,
du musst es trotzdem einstellen dann erst.
Du musst halt sagen, enable, ja.
Du skriptest das doch eh. Also ich meine, Puppet, Ansible, Chef,
Ja.
Dann ist das doch nur ein Flag letztendlich.
Also ich sehe das tatsächlich auch relativ entspannt eigentlich. Also, aber naja, vielleicht, also wenn man das wirklich alles von Hand macht und da diese Cron-Jobs irgendwie von Hand in seine Cron-Tab reintut oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Scheiß ist. Aber wenn das quasi automatisch passiert, wenn du das geskriptet hast und dann halt irgendwie deine User, der User möchte halt jetzt eine Domain, dann sagst du, okay, hier, User-Domain-Einrichtung plus Uncloud, was auch immer, dann machst du dem halt 5 Zertifikate, ist ja auch scheißegal. Ist ja nicht so, dass es irgendwie dann langsamer wird oder so, dass die Festplatte vollgeht mit Zertifikaten. Also, brauchst du echt viele Zertifikate.
Aber du musst einen Service jedes Mal neu starten.
Nee, kannst du
reloaden. Also so Nginx oder so, ja, dann musst du aber reloaden.
Ja, aber reloaden ist ja keine Downtime.
Ja gut, stimmt.
Also das sehe ich auch.
Aber es gibt bestimmt auch irgendwelche Dinge, die...
Scheiß-Services, ja.
Ja, genau, es gibt bestimmt Scheiß-Software, wo du immer neu starten musst.
Ja, wo du den kompletten Server neu starten musst, damit dieses Subdomain eingerichtet wird oder so.
Genau so. Ja, lol, wir laden das nur, wenn du den Server gerade neu gestartet hast, weil geht.
Ja, ja, das gibt's immer wieder mal, ja. Ich hatte das bei Strongsworn, wenn du dem ein neues Zertifikat gibst oder so. Das heißt aber schon so wie das, was er davor hatte, dann findet es nicht mehr. Auch wenn du ihm sagst Reload, musst du immer neu starten. Ist halt so. Vielleicht habe ich es auch falsch gehalten, wer weiß das schon so genau. Ja, genau.
Auf jeden Fall sagen sie jetzt wohl Wildcard Certificates erstes Quartal 2018.
Was?
Also vielleicht.
Jetzt ist?
Ja, das wäre jetzt und nächsten Monat, glaube ich, noch oder so. Ist es nicht bis April oder Mai? Ist
Ende April, oder?
Ja, irgendwie so Ende bis April, Anfangs Mai.
Ja, das müsste quasi das erste Quartal sein. Das heißt, kommt. Ist doch schön.
Ja,
aber
ja, wenn es da ist, dann ist es gekommen. Aber bis dahin, wer weiß. Vielleicht verschieben sie es jetzt noch dreimal.
Ich glaube zwar nicht, sie haben es das erste Mal irgendwie verschoben, weil sie ja dieses Problem mit der TLS-SNI-Verifizierung hatten.
Das war auch doof, dass sie das
abgeschaltet
haben. Was hatten sie zeitlang abgeschaltet? Irgendwie Security, irgendwas.
Security.
Ja, ja, sie hatten dann Security-Bug drin, irgendwas, und dann mussten sie sagen, ja, ist doof.
Okay. Ja, Security ist doof, haben sie gesagt, genau.
Genau, und dann mussten sie das irgendwie flicken und das hat wohl ziemlich viele Ressourcen gebraucht und darum hat es die ganze Roadmap ein bisschen nach hinten geschoben.
Okay.
So, dafür kommt Ghostery jetzt als Open Source.
Ghostery war nie Open Source?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Kannst du mal sehen. Stimmt, ihr habt das doch mal verwendet. Du, also der eine Felix von den zwei.
Ja, ich auch.
Beide Felix haben das verwendet. Doppel-Felix haben das verwendet und wussten nicht, dass es nicht Open Source ist.
Oh Mann, fühle ich mich direkt dreckig. Ich habe gerade irgendwie dieses JavaScript oder so und das ist natürlich Open Source. Oder es wird jetzt nach irgendwas runterkompiliert. Nee.
Also es ist auch komischerweise, es gehört einer Burda-Tochter. Also das ist irgendwie
welche,
schon was ein bisschen.
Ja, und die Burda Erklärung dazu ist ja lustig, warum sie das machen. Damit sie Vertrauen gewinnen. Sie haben offensichtlich realisiert, dass eine Bruder-Tochter nicht unbedingt die Quelle ist, die man für so ein Plugin erwarten würde.
Nee,
das stimmt.
Vor allem nicht, wenn die Klicks heißt.
Das ist Bruder.
Bruder ist ein Verlag.
Ja, und Bruder war
Medienkonzern
die mit Schnittmustern angefangen haben hier.
Ach, das sind die.
Ja, na, die mit den Schnittmustern, die irgendwann groß geworden sind mit Schnittmustern und jetzt so ein Riesenimperium sind, internationaler Medienkonzern.
Okay, interessant. So fügt sich alles wieder zusammen.
Ja, und die haben Ghostery.
Ich benutze das irgendwie schon lange nicht mehr.
Jetzt
habe
ich
irgendwann mal aufgehört, aber...
Also ich habe uBlock Origin einfach und der macht auch alle diese Sachen weg.
Ja. Genau, ich habe auch nur noch uBlock Origin.
Das glaube ich auch das Richtige, was man so machen
Letztens sollte. Saß ich wieder an einem Rechner, der das nicht aktiviert hatte und du gehst auf irgendeine Webseite und denkst, was ist denn hier los?
Nicht in meinem Internet.
Ja, genau, da guckst du da oben, ja stimmt, da ist gar nicht dieses rote Ding, was irgendwelche Zahlen anzeigt. Ja, Moment, hier
der Wegmacher.
Kurz, ja.
Der Internetreiniger.
Da guckst du die Leute an, die diesen Rechner verwenden. Sag mal, könnt ihr dieses Internet so verwenden? Sicher? Ja, ne? Komisch.
Tja, wenn man halt nichts anderes kennt.
Gruselig.
Ja, nee, dann weiß ich nicht.
Einfach nicht ins Internet gehen, ja.
Alles nichts. Oder weiß ich nicht, seinen alten AOL-Client aufmachen oder so.
Im Internet fernbleiben.
Auch.
Ja, irgendwas machen, was kein JavaScript kann, ist quasi auch immer super.
Genau, einfach mal eine alte Version vom Netscape Navigator installieren und dann.
Mhm. Auch mal auf keine Webseiten mehr gehen können. Auch echt super praktisch.
Ja. Na, wenigstens sind sie nicht bloated dann.
Das stimmt.
Weil die drei, die noch gehen, die sehen dann schön aus.
Läuft bestimmt super schnell dann, total. Performance.
Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir, nee, noch nicht. Ich dachte, wir gehen schon zur Security, aber irgendwas anderes ist noch defekt. Na doch, so halb Security.
Security. Du kannst auch zu Security. Oh, shit, ja, lass uns zu Security tun.
Ja. Gut, dann machen wir jetzt Fotos. Hier. Das ist auch.
Nö, wir haben hier noch Dinge bilden über SSHFS.
Gesundheit.
SSHFS ist ja super toll. Das ist dieses Fuse-File-System über SSH. Mhm. Also man kann damit lustige Dinge machen. Was ich damit meistens mache, ist irgendwie irgendwelchen Kram von irgendwelchen Storage-Servern mir irgendwo auf einen Laptop durch irgendeinen Router durchzumounten oder so. Weil es halt irgendwie bequemer ist, teilweise im File-Browser Files rumzuschubsen oder anzuschauen oder so. Gerade so, wenn es um Fotos geht. Wobei das einzige Problem, was ich eben auch schon dabei hatte, ist, die Performance ist halt nicht so gut. Und da hat jetzt irgend so ein Google-Engineer hat sich mal gefragt, ja, was wäre denn, wenn man das Ding hernimmt, um Software zu bauen. Also das Problem, was sie ja bei Google haben, ist, sie haben halt irgendwie viel Code und riesige Code-Repos. Und jetzt musst du die halt jedes Mal runterladen, wenn du irgendwie was bauen willst. Mhm. Und da hat er sich gedacht, ja, wäre eigentlich ganz geil, wenn du dich irgendwie einfach den Kram über SSHFS mounten könntest und dann das bauen. Ja, funktioniert halt eher schlecht, aber ist halt eine ganz lustige Idee. Mhm. Er hat da so ein bisschen Timings, wie lange das geht, und dann kann man da auch noch so ein bisschen Caching drauf machen, und dann funktioniert das, wenn man so, sagen wir mal, so super kleine Apps hat. Hast du, wenn du das lokal hast, hat er dann so herausgefunden, geht das irgendwie sowas um die 5 Minuten und.
Für sein Beispiel quasi.
Genau, für seine Beispiel kleine App und mit SSHFS, wenn's irgendwie schon die Caches voll hat, irgendwie so 6 Minuten, das wäre so eine Minute Längenbild wäre jetzt so etwas, was man noch so hinnehmen könnte. Bei einer normal großen App ist das dann aber irgendwie schon so lokal halt, sind's halt immer noch nur so ungefähr 5, und selbst mit Caching ist es dann immer noch so 25 Minuten, und das ist halt einfach, ja. In der Zeit hast du es halt irgendwie auch runtergeladen. Und er hat da mal so ein bisschen aufgeschrieben, was er so probiert hat und so. Und ja, wenn da hinten raus dann irgendwann vielleicht mal rausfällt, dass dieses SSHFS schneller wird, wäre ich auch nicht böse, weil ich das eben teilweise brauche für Fotokram und so. Und da ist es dann meistens auch schon ein bisschen zu langsam.
Okay, ja.
Weil es halt gerade so, wenn man ein RAW-Image oder so mit 35 Megabyte da irgendwie und dann ein paar von denen rumschiebt, ja, geht schon, ist halt nicht unbedingt.
Was du da schauen kannst, ist, wenn das in deinem lokalen Netzwerk ist und wenn dir die Security nicht so wichtig ist, könntest du auch die Krypto runterschalten, dass er quasi schädige Krypto nimmt.
Ja, aber ich glaube, das ist eben nicht unbedingt das Hauptproblem, also weil die meisten modernen Prozessoren haben ja so einen Chip drauf, um diese Krypto zu machen. Das heißt, die können irgendwie mehrere Gigabyte, wenn man die richtigen, also man muss natürlich schauen, es kann natürlich sein, dass man irgendeinen Algorithmus verwendet, der irgendwie jetzt gerade super langsam ist, aber normalerweise, wenn der Kram richtig konfiguriert ist, kann irgendwie so eine kleine Intel CPU irgendwie ein 10 Gig Ethernet voll machen, und da muss man dann erstmal ein 10 Gig Ethernet haben.
Mhm. Also die schreibt da drunter, dass es wohl am SSH Server-Side liegt, dass der auf 100% geht, anstatt auf dem SSHFS Client tatsächlich. Und das ist interessant auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht wird ja SSH dann schneller. Das wünsche ich mir auch. Also ich habe tatsächlich die gleichen Observations. SSHFS ist eigentlich immer super slow. Und Samba ist einfach 1000 Millionen Mal schneller. Und NFS. Ja,
aber SSHFS ist halt einfach geiler.
Ja, ist geil.
Weil man das einfach durch irgendwie Tunnel und Proxy und Kram durchbauen kann. Ja. Mit irgendwie 3 Befehlen kann man sich halt irgendwie über 4 verschiedene Server sich irgendwelche Dinge zusammenmounten.
Mhm. Oder in deine SSH-Config kannst du reinschreiben, über den, über den, über den, über den. Mhm, das stimmt.
Und dann kannst du dir halt einfach was mounten und dann hast du das einfach lokal auf deinem Laptop oder so im Filesystem drin.
Ja, ich hätte auch lieber SSHFS anstatt Samba, muss ich sagen. Und es ist ja auch Security. Will man natürlich auch haben.
Genau. Ich fände das auch gut. Und vielleicht, wenn da rauskommt aus seinem Experiment irgendwie, dass irgendjemand jetzt Lust hat, das irgendwie auch zu machen und dann immer ein bisschen irgendwo was verbessert, dann ist es ja irgendwann vielleicht auch benutzbarer. Mhm. Aber es ist halt auch jetzt schon ganz geil, also. Aber besser geht natürlich immer.
Mhm. Was ist denn dieses ominöse pcachefs? Ist das irgendwas Cooles, was man haben will? Muss man sich das anschauen?
Das ist eine gute Frage.
Fuse file system that presents a mirror of other file systems with transparent caching. Hm.
Einfach nochmal ein Fuse-Cache vorne drauf. Okay. Also ich.
Und dann wird es schnell oder so? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Einfach noch mehr Fuse über andere Fuse-Sachen kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann schnell wird.
Ja, ich nehme halt an, weil er dann halt irgendwie den Kram halt lokal bei dir auf Platte legt, ist es halt schneller. Ich glaube, das, also wenn ich das richtig sehe, ist das ungefähr alles, was es macht halt. Es schaut halt, und wenn du irgendwie auf den Kram zugreifst oder vielleicht auch häufig zugreifst oder so, legt er das halt bei dir einmal auf Platte ab. Und dann ist es logischerweise schneller, als wenn er das irgendwie von irgendwo runterladen muss.
Achso, das ist tatsächlich persistenter Cache. Nicht einfach im RAM irgendwo drin.
Das
oder doch, ja.
Ob er das auf Platte oder in RAM schreibt, bin ich mir jetzt, ja.
Ich glaube, der macht beides. Also er. Naja, wir wissen es nicht genau. Ist wohl irgendein noch Caching-File-System drauf. Auch von Google, muss gut sein quasi. Oder war das
von Google? Ist auf jeden Fall. Diese Fuse-File-Systeme sind sowieso ganz lustig. Halt nie super schnell, aber immer lustig. Es gibt ja auch so Encryption-Fuse-File-Systeme, die man sich.
Ja, E2-Cryptofess, oder? Wie heißt's?
Ja,
ist das nicht
kann man sich. Ich glaube schon, ja. Und dann kann man sich ja irgendwie alle möglichen Filesysteme übereinander legen, wie man will.
Mhm.
Kannst dann du zwar dir. Nicht schnell, aber wenn man irgendwie mal so kurz was basteln will oder probieren will.
Genau, da kannst du zum Beispiel das Gmail-FS nehmen und das Microsoft Cloud-FS und die zusammen mit mit so einem Merger-FS zusammenstecken und dann hast du auf einmal vor das riesige Fallsystem super, 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 super langsam einfach.
Cheats-FS.
Okay, das war eine gute Idee, aber ist leider scheiße.
Das ist doch dann Cheats-FS.
Ja, das ist Cheats-FS, genau, aber das ist noch nicht die End-Ausbaustufe, also wird es nicht benutzen. Das ist quasi das.
Okay.
Das ist ein bisschen schade. Und ihr Crypto-FS war tatsächlich dieses Krypto-Fallsystem auf Fuse-Basis fürs User-Land. Ja, schön. Wunderschön. So. Als nächsten Punkt. Ich habe einen Artikel, ich weiß gar nicht, ob der so aktuell ist. Doch, der ist aktuell. Und zwar einen relativ interessanten Artikel, passt auch vielleicht ein bisschen in Lesefu rein. Und zwar ein Artikel darüber, wie zwei Fotografers, wie die das gleiche Foto zur selben Zeit gemacht haben, und zwar fast auf die Millisekunde genau, also ziemlich, ziemlich gleich. Und das ist ein interessanter Artikel, weil der zeigt erstmal die beiden Fotos, dann von wo die Fotos geschossen wurden und quasi wo die sich ein ganz, ganz, ganz bisschen anders sind. Also dass man quasi zeigen kann, dass die Fotos wirklich gleich sind, aber nicht zu 1000% gleich, sondern nur so fast gleich. Und das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, durch den Blickwinkel. Ich finde das sehr spannend, dass, wenn man sich mal über diese Täuschung, erste Täuschung, weil sie ja unterschiedlich bearbeitet sind, hinwegsetzt, dass man dann sieht, die sehen echt gleich aus und dann unten im Artikel weist er dann darauf hin, worauf man achten muss. Und dann sind das letztendlich so die Überschattungen der Wolken durch den Leuchtturm. Das ist sehr spannend.
Sehr, sehr, sehr cool, auf jeden Fall.
Ja. Und auch, dass cool fand ich auch, dass er dann auf die Karte noch aufgemalt hat, wo die beiden standen und wie weit die auseinander waren. Und in der Distanz zu dem Leuchtturm
Krass. Ist
das dann auch gar nicht mehr so weit auseinander. Aber
nimmt so ein ganz bisschen. Aber dann auch wirklich zum gleichen Zeitpunkt das Foto zu machen, ist schon cool.
Ja, wobei, das hat er ja beschrieben, wie die Fotografen das machen für so eine Szene. Die gehen hin, sehen, da rollt eine Welle an und dann machen die einfach mal im Dorf
Millionen Fotos. Genau. Millionen Fotos. Das ist dann halt wie Film sozusagen.
Ja.
Ich finde fast, der größere Zufall ist, dass sie das den gleichen Moment ausgewählt haben.
Ja, das stimmt, weil am Ende wählt man ja tatsächlich dann auch noch die Fotos aus.
Ja, aber vermutlich ist das halt der beste Moment, ne? Wo die Welle ist und so.
Also das ist schwierig. Also ich
da spielt so viel Gusto mit rein. Ich finde auch, das ist beeindruckend, dass da offensichtlich von der gleichen Situation der Meinung waren, dass das cool ist jetzt.
Ja, sehr, sehr nice. Das war
interessant, ja. Okay, cool. Gut, dann kommen wir zur Security. Wobei wir heute schon wissen, dass...
Super, noch ganz kurz das erste Kommentar von Alan Armand. Expect a lot of unknowingly shot at the same millisecond excuses in the near future. Ja, wunderbar. Schön.
Security. Okay.
Security.
Dabei ist ja, was, langsam? Ne, langsam ist sicher. Also
langsam ist langsam sicher. Machen? Eigentlich schon.
Ja.
Aber was ist da passiert?
Ja, ich habe das reingemacht, damit du drüber redest.
Och, über alle Security-Themen reden. Du musst mir jetzt ein bisschen Beistand geben. Es sind einfach 1, 2, 4, 5, 6 Themen, ja. Das kann ich nicht alle übernehmen. Ansonsten sind die sehr kurz.
Ja, aber.
Ja, langsam. Aber.
Ist ja, sicher.
Aber. Ja, also.
Also gut, das Erste, es gibt viele Leute, die können ihren Memcache irgendwie nicht so richtig absichern, weil sie, keine Ahnung, es irgendwie nicht gebacken kriegen.
Also pass auf, Memcache hat so einen Management-Port.
Ja,
der ist auf
genau.
UDP und über den kann man fragen, oh, und wie schaut's aus bei dir? Und dann sagt das Ding, oh, mir geht's voll gut hier, ich habe hier diese tollen Counter, die sind auf 300.000 Millionen und der Counter ist auf das und diese Sachen sind alle so konfiguriert und bla 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 bla. Das ist so, wie wenn du jemanden fragen, ja, wie geht's? Und der antwortet dir halt einfach eine halbe Stunde. Mhm. Ja, das ist so vergleichbar und das ist dieses Verhalten wird ausgenutzt von Angreifern, die ein UDP-Paket schicken und sagen, ja, und wie geht's dir, Memcache-Server? Ich bin übrigens dieser andere Server, ganz
da
anders, ganz anders im Internet. Ich bin übrigens der,
GitHub.
Wo, genau, ich bin übrigens GitHub. Ich bin GitHub-Server. Sag mir mal, wie es dir geht. Und dann fängt halt der Memcache-Server an zu reden. Und genau, das Problem ist hierbei, normalerweise sollte dieser Management-Port nicht im Internet sein, weil das quasi so ein super, super Management-Port ist und Management gehört nicht ins Internet.
Management gehört nicht ins Internet.
Ja.
Sehr gut. Genau. Und dann wird das quasi dieses Verhalten ausgenutzt und eine Gigabit-Leitung kann dann über 20 Gigabit Traffic erzeugen, also es ist quasi ein Amplification von genau, Faktor 20.
Du fragst ganz viele Server mit kleinen Daten an, die mit vielen Daten an eine falsche Adresse antworten.
Richtig, genau. Und man kann dagegen auch irgendwie nichts so richtig machen. Das Problem ist quasi in UDP UDP ist
Leute
halt dieses
State-Fix-Protokoll.
Ja, alle Leute müssen dann ihre Server fixen, aber du weißt ja, wie gut das funktioniert im Internet. Einfach updaten,
gibt,
das ist total easy.
Genau, es gibt Listen, wo Server oder wo IP-Adressen draufstehen von Servern. Also es gibt jetzt halt viele Hacker-Tools, Baukästen, die diese Lücke natürlich mit eingebaut haben. Und jedes Script-Kiddie kann jetzt losgehen und Seiten abschießen mit diesen vielen tausend Servern, Millionen Servern, die darauf stehen auf dieser Liste. Und ja, hilft nichts. Die Leute müssen halt ihre Server unter Kontrolle kriegen und sie halt dicht machen sozusagen. Ansonsten ist das schon ziemlich böse.
Ja, ja. Das ist quasi.
Ob ihr einen Server habt, der drauf ist, und wenn ihr drauf seid, dann macht den sicher. Ich glaube, mehr können wir dazu nicht sagen. Ich hab verlinkt, so einen Twitter-Tweet verlinkt, wo halt die Listen auf Pastebin drauf sind. Also da könnt ihr mal gucken, ob ihr Server kennt, ob ihr die IP-Adresse kennt.
Genau, ob ihr die IP-Adresse schon mal gesehen habt. Oder ob das da irgendwie ein Kumpel ist oder so.
Genau. Oder ob ihr jemanden kennt, der diese IP-Adresse kennt, ja, und dem das mal stecken könnt. Weil das ist
haben schon Sie diese IP-Adresse schon einmal gesehen? Rufen Sie die Polizei an. Ja, schön. Genau, und da gab es jetzt quasi die ersten Angriffe. So ein bisschen wie aus der Zeit von den, was gab es da, so viele Game-Server hatten solche Status-Port auf UDP-Basis, speziell die GameSpy-Server. Und da konnte man genau auch so Amplification machen. Ist aber aus einer anderen
DNS
Zeit
hatten auch. Wir auch vor ein paar Jahren mal.
Ja, genau. Bei diesen Game-Servern war es tatsächlich auch so, dass die Amplification bei 20 war ungefähr. Also es war relativ vergleichbar. Da konnte man auch wieder nach den Statistiken fragen und dann hat die geantwortet, ja, diese Spieler sind alle gerade auf dem Server und die tun gerade folgende Sachen und die Spielzeit ist noch so und so lange und so weiter und so fort.
Was lernen wir daraus? Vielleicht, dass man
Leute lernen nichts.
Nicht einfach ins Software einbauen sollte und vielleicht, oder wenn man halt sowas in Software einbaut, dass man das irgendwie standardmäßig nur
auf Localhost hören lässt.
Auf Localhost bindet oder so.
Genau. Aber das Problem ist ja quasi, selbst wenn man das macht, dann denken die Leute so, ja, dann kann ich da mein tolles Monitoring-Skript nicht mehr direkt mit ansprechen und dann mache ich es doch wieder auf überall. Und
ja, aber ich glaube, das sind dann schon viel weniger als jetzt, wo es halt einfach by default mal irgendwie da ist.
By default scheiße, ja. Also scheiße by default ist auf jeden Fall keine Option.
Ich bin mir zwar jetzt gerade gar nicht sicher, wie das Memcache genau macht, ob das also ob du da wirklich gar nichts mehr konfigurieren musst und das Ding ist halt einfach da und wenn das natürlich so ist, dann ist jeder, der sich das mal installiert hat und nicht geschaut hat, was er da alles vielleicht noch konfigurieren muss.
Also ist wohl halt standardmäßig so. Standardmäßig läuft
ja.
Der
auf. Ja, das ist halt einfach ein Versagen der Software und dann sind die Leute halt unfähig, aber ja, passiert halt. Ist halt scheiße.
Ja,
sollte man was dagegen machen.
Ja, irgendjemand aber sollte mal was dagegen unternehmen.
Die Software sollte sowas halt schon gar nicht by default so zulassen, finde ich. Weil es gibt halt keinen guten Grund, dass es... Also die Leute, die das nicht konfigurieren, werden das vermutlich auch nicht brauchen.
Ja, also die meisten installieren auch einfach nur Memcache auf den Server, weil das Ruby on Rails Tutorial hat gesagt hat, mach das, dann ist alles viel schneller oder so. Und dann ist halt da. Und dann wird man gehackt. Oder wird man missbraucht.
Genau, das halt.
Ist auch eine Form von Aufmerksamkeit.
Hm. Stimmt, einer hat sich die Mühe gemacht, dich zu finden.
Mhm.
Ist schon in Ordnung. So. Nun, nächste Security-Dings. In dem Fall ist es Cisco mit ihrem Prime Collaboration Provisioning Software. Hört sich geil an, oder?
Da fehlt Enterprise. Da muss noch ein Enterprise.
Super Enterprise. Und so Enterprise ist auch der Bug, nämlich hartgecodete Provisionierungspasswörter, die quasi dort drin bleiben und dann für immer genutzt werden können, um Root auf irgendwelchen Boxen zu bekommen.
Das ist doch gekauft. Das hat doch die CIA beauftragt.
Und was, diesen Bug zu
dieses hardcoded Passwort.
Ja, das kennt nur Cisco und die CIA.
Ich glaube, das ist ja einfach Unfähigkeit, das ist nicht mal böse Absicht.
Ich glaube nicht, weil da muss man quasi, wenn man so provisioniert und dann denkt man so, ah oh ja, wir haben dieses eine shitty Arschloch-Passwort, was Cisco 123 ist oder so, um alle unsere Systeme zu provisionieren, die wir an Kunden geben. Da muss ja einer drüber nachgedacht haben und nicht gedacht haben, hey, das ist scheiße.
Nee, das war halt irgendwie so zum Testen, war das drin und dann hat man es irgendwie für Production auch genommen und...
Ja, keiner, also wahrscheinlich hat da irgendjemand dazu geschrieben, to do, change this, because it is a stupid idea. Leider ist das to do gelöscht worden.
Last thing before release, ja, ja.
Ja, mhm. Genau, übernächstes Release wird es dann gelöst.
Ja, oder so ein fix me und dann steht da einfach nur what the fuck dahinter.
Ja. Aber der bleibt halt für immer drin, weil das ist wichtig,
genau,
weil auf die Zeilenanzahl geschaut wird oder so.
Nein, nach dem ersten Release gibt es ja Zulieferprodukte, die darauf aufbauen und die kann man ja nicht verärgern.
Das stimmt natürlich. Und das ist natürlich auch wichtig für das Go-To, weil der irgendwie Go-To 16 ist oder so. Das kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Ja, wunderbar dummer Bug. Also es ist kein Bug, sondern einfach nur Fahrlässigkeit. Ich würde es Fahrlässigkeit nennen. Und die sollen dafür gefälligst zahlen, und zwar 3% von ihrem Gewinn oder so. Umsatz. 3% von ihrem Umsatz sollen sie bezahlen. Für diesen Bug. An alle.
Genau, an uns.
Soll
an uns.
Ausgeschüttet werden an das Binärgewitter-Team. Über die, welche Plattform benutzen wir?
Libera Pay,
so. Genau. Zahl bei mir Libera Pay.
Gerne in kleinen Noten oder so.
Ja.
Was weiß ich.
Vielleicht,
ja,
keine Ahnung. Nee.
Es ist natürlich schwierig, wenn so große Firmen, die eigentlich, also es ist jetzt nicht irgend so eine kleine Bude, wo es halt irgendwie ein Entwickler irgendwie verpeilt hat, sondern das ist halt irgendwie eine große Firma, wo mehr, also irgendwie so ein ganzes Team das gebaut hat. Und dann hat es irgendwie eine Quality und eine Verifikation gegeben und irgendwie hat niemand gedacht, ey Jungs, ist das vielleicht nicht
eine dumme Idee?
Ja. Wollt ihr vielleicht nicht kein Standardpasswort da reinmachen? Und das hat's halt irgendwie, ja.
Und die Antwort war nein.
Ein bisschen.
Manchmal hat gesagt, wir müssen liefern, dann wird es geliefert.
Tja, ist halt schade.
Und jetzt halt shit. Ja. Okay, was haben wir hier als nächstes? Zertifikate, das hätten wir eigentlich oben hinschieben müssen, ne? Also
ich habe das oben hingeschoben, irgendjemand hat das hier runtergezogen.
Keine Ahnung, wer das noch da unten gezogen hat, wer diese scheiß lila Farbe hat.
Oh, vermutlich war das bestimmt Felix.
Ja, das war bestimmt dieser Felix. Dieser dritte Felix.
Felix.
Ja.
Wir brauchen noch ein Felix mehr, das hilft alles nicht.
Genau, ja. Trustico wollte irgendwie mal wechseln von
Trustico ist erstmal ein Reseller von SSL und TLS-Zertifikaten. Ich verstehe nicht genau, warum es solche Leute überhaupt braucht.
Weil Geld verdienen?
Ja, aber nee. Aber
Upselling? Naja, kann halt, wenn du direkt beim Hersteller-TM kaufst, dann kann ja nur der Hersteller an dir verdienen. Wenn du das über einen Reseller kaufst, dann kann der Reseller was verdienen und
das Problem
der
ist
Hersteller.
Halt, der
das ist
Hersteller,
Doppelgewinn.
Nee, der Hersteller macht die Dinger so teuer, aber er verkauft sie in großen Mengen viel, viel billiger und dieses viel billiger kaufen dann halt die Leute, die SSL-Zertifikate, vor allem diese mit Sternchen, die man ja bei Let's Encrypt nicht kriegt, die kauft man dann bei so einem Trustico-Gedöns. Und die wollten irgendwelche Zertifikate ungültig machen und haben es auch geschafft sozusagen, indem sie einfach alle privaten Keys an die an den Hersteller, also in dem Fall DigiCert gemailt haben und dann haben die halt gesagt, ja, also wenn ihr das macht, dann müssen wir sie leider widerrufen. Das Seltsame an der Stelle ist, wie sind die überhaupt an diese Keys gekommen? Weil normalerweise, also wenn ich ein Key wenn ich ein Zertifikat beantrage, generiere ich mir lokal den Key, ja, erstelle dann eine Certificate Request Gedöns, gebe das dem Reseller oder der CA sozusagen und die geben mir dann das Zertifikat dazu. Also mein privater Schlüssel.
Ja, einfach nur Service aus einer Hand. Wenn du dann nur noch klicken musst, ich will Zertifikat und der Dienstleister generiert alles für dich.
Das ist schon echt, das ist schon gruselig.
Ja, das machen halt Leute, die das mit dem Private Public Key nicht verstanden haben.
Ja, okay. Nee, ich wollte ja nur mal sagen, wie man es richtig macht, ne?
Convenient ist es quasi.
Ja.
Und dieser Trustico hat auch gesagt, sie halten diese privaten Schlüssel zurück in dem Fall, wenn sie das quasi revoken müssen, das Zertifikat.
Hm.
Die machen das dann für dich. Hm, haben sie in dem Fall auch für 63.000 Leute.
Ja, und die CA hatte dann natürlich, also DigiCert hatte dann in dem Fall auch überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, also wenn wir hier alle Zertifikate per Mail
per kriegen, E-Mail gerade bekommen haben.
Unverschlüsselt, dann müssen wir die leider zurückrufen.
Ja, also
dann waren die natürlich alle, also jeder Browser, der halt diese Liste überprüft, ob die Zertifikate alle noch aktuell sind, hat die dann halt mal als zurückgewiesen gemeldet und dann gingen die Webseiten nicht mehr, die diese Zertifikate benutzen.
Also ich meine, das ist aber auch richtig so, weil wenn dieser Reseller all die Private Keys hat, dann sind die alle als kompromittiert zu betrachten. Also das
auch nicht nur
finde ich auch okay.
Nicht nur die er vermählt hat, sondern alle, die er
alle von diesem Reseller.
Naja, also alle, die also wenn es nicht die Möglichkeit gehabt, dass die Leute ihre
Keys generiert haben. Hat ihn nie den Private Key gegeben, dann ist es wieder was anderes, aber
wahrscheinlich musste man den mit hochladen, selbst wenn man selber generiert hat.
Genau, selber generiert, laden sie hier jetzt ihren Private Key hoch. Vielleicht so als Tipp, ne, keine Private Keys hochladen, dann ist alles gut.
Und solange auch keiner diese coldstorage.h.gz von den Server geladen hat, ist auch, glaube ich, erst ein Problem. Also ja, das Problem ist quasi, dass dort bei Trustico dann, die haben so eine tolle Webmaske, wo man dann reinschreiben kann, Dollar, Klammer auf, Echo, bla bla bla, und dann passiert es quasi als Root auf deren Server. Und ist schon echt ganz schön dumm, ja. Und dann, wenn man sich da halt ein bisschen auf den Server umschaut, was dann wohl ein paar Leute gemacht haben, ist die gute coldstorage.gz und man kann sich gar nicht ausmalen, was da drin ist. Will man auch gar nicht. Aber ist relativ klar. Und deswegen ist quasi Trustico, ich hoffe, wir gehen jetzt insolvent und werden, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes mit denen, irgendwas nicht Nettes soll mit denen passieren. Zum Beispiel sollen, weiß nicht, was wäre jetzt was nicht Nettes? Wir mussten jetzt quasi ihr Leben lang Windows 2000 benutzen oder so. Keine Ahnung.
Warum 2000? Das hat ja
Windows 98 SE. Ja, auf jeden Fall.
Millennium Edition.
Yeah. So ist es nämlich. Leben lang einfach Windows Millennium Edition. Mit der Extension für Fonts und diese ganzen anderen Bonus-Features. Ja, das hat er nämlich davon. Soll ihm jetzt was hier in der Lehre sein.
Okay, dann Exim ist auch noch kaputt gegangen.
Oh, Exim, schlimme Probleme. Sofort updaten.
Ja.
Schlimme Sache.
Ich hab nur
quasi
auf irgendwelchen Maillisten gelesen. Oh, schnell. Und ich gedacht, oh, gut, dass
updaten.
Ich kein
Exim bin.
Und das Schöne ist, das ist ein Bug, der seit immer existiert. Also seit dem ersten Commit. Von Exim.
Seit dem ersten
gibt's,
Commit.
Seit gibt's den halt. Ist der quasi so ungefähr, drin. Genau. Und ist halt in allen Versionen und es ist ein, bevor man sich überhaupt authentifizieren muss, ist ein Remote Code Execution. Heißt,
ihr seid hart gefickt einfach. So.
Ja, einfach updaten. Die gepatchte Version ist 4.90.1. Und das ist halt so einer der klassischen Probleme, so ein One-Byte, so ein Off-by-One.
Einmal verzählt quasi. Aus Versehen eins zu viel gemacht und dann schreibt man ein bisschen über den Memory drüber weg, den man hat. Blöd, blöd, blöd.
Auch blöd ist, dass Android-E-Mail-Clients blöd sind.
Ja, das ist sehr, sehr blöd.
Das finde ich
nicht gut. Und zwar hat da jemand rausgefunden, dass es eine Reihe von E-Mail-Clients für Android gibt, die convenient-mäßig Benutzername, sprich E-Mail-Adresse und Kennwort an den Anbieter, Urheber, Entwickler der E-Mail übermitteln. Zu was für Zwecken auch immer. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Die müssen auch direkt rausgeschmissen werden aus dem App Store.
Ja,
das geht doch gar nicht. Und auch Windows ME, gleiches Schicksal zu erfahren.
Dazu ist Google halt viel zu nachlässig. Und ja, Bluemail, TypeApp, MyMail, E-Mail, Fast and Secure Mail for Gmail, Outlook and more. Was für ein Name überhaupt schon. E-Mail-App for any mail und mail.ru. Benutzt Carmel.
Also ich benutze ja dieses, wie heißt das denn? Outlook? Ich glaube, es heißt Outlook. Und die ist zwar von Microsoft und so, aber die App funktioniert eigentlich echt ganz nett und
du hast auch gar keine Hemmungen, oder?
Und wenn, ja, das Ding
ekelhaft.
Halt, ich benutze die mit einer Outlook-E-Mail-Adresse, von dem her, ja.
Ekelhaft. Schämst du dich nicht?
Nee, ich finde, Leute, die Outlook benutzen, mit denen darf man auch nicht mailen.
Darf man auch nicht reden eigentlich, ja.
Ist okay.
nee, also echt, Hotmail und Outlook, die können einfach keine Mails annehmen. Die nehmen
das
Mails
an. Das ist richtig,
ja. Und sie stellen sie nicht zu. Das heißt also, ich schicke eine Mail an jemanden, der mit Outlook.com hat oder Hotmail oder was auch immer. Und Microsoft sagt dann einfach,
läuft,
hab ich genommen und stellt die Mail nicht zu. Und du kriegst keine Fehlermeldung, nichts. Ja. Also
mit der E-Mail wäre das nicht passiert.
Genau, erstens hat das was gekostet. Tut mir leid, also jeder, der Outlook.com, Hotmail, irgendwas verwendet, dem ist einfach keine E-Mail sicher und sollte einfach aufhören mit diesem E-Mail-Thema. Ja. Weil das geht nicht. Das als Unternehmen, wenn das in Deutschland passieren würde, müsstest du die direkt verklagen und sagen, hier, macht euren Service zu, das geht so nicht. Die können doch nicht einfach die Mail annehmen und die E-Mail dann unterdrücken, weil sie einfach der Meinung sind, der Mail-Server, der uns die Mail geschickt hat.
Wunderschön.
Perfekt illustriert.
Und das ist auf allen Postmaster-Mail-Listen ist das regelmäßig ein Thema und du denkst, wie kann dieses Unternehmen überhaupt Mails annehmen und existieren und dass es wirklich Leute gibt, die ihr E-Mail-Postfach dahinlegen, ist mir ein absolutes Rätsel. Tut mir leid. Also klar, wenn ich keine E-Mail empfangen will, dann kann ich das machen, aber ansonsten...
Ist ja okay. Wenn wir E-Mails bekommen.
Da brauche ich auch kein E-Mail-Postfach, ne?
Das ist einfach so ein Ego-Mail, ja? Also du kannst einfach nur E-Mails verschicken, aber keine bekommen. Du kannst einfach nur schreiben, so, hey, ihr seid alle blöd und wenn ihr Leute antworten wollt, dann geht's nicht.
Bei Microsoft probieren, da hinzuschreiben, zu sagen, seid ihr doof?
Ja,
oder so?
Also, du hast
und dann
vollkommen recht, das ist mir auch
keine E-Mail,
bewusst, aber...
Das ist mir scheißegal. Windows 2000. Windows ME auf dem Handy.
Also tut mir leid, also alle Leute, die Microsoft als E-Mail-Provider benutzen, sind selber schuld. Ja? Mit denen kann man halt keine Mails austauschen und wenn eure wichtigen E-Mails verloren gehen, übrigens, ihr seid dann selber schuld. Ne? Also wenn euch ein Anwalt was schreibt und ihr kriegt die Mail nicht, seid ihr dann nach deutschem Recht trotzdem schuld.
Nein,
habt dann halt Pech
das
gehabt.
Ist nicht rechtsbindlich. E-Mail ist in Deutschland immer noch nicht rechtsverbindlich. Die müssen dir einen Vertrag
schreiben. Wollte ich nur mal sagen.
Also wenn du so eine Rechnung mehrfach nicht, wenn du so eine Rechnung kriegst und die nicht überweist und drei Mahnungen nicht reagierst und dann sagst, die E-Mail ist leider nicht bei mir angekommen, ich glaube, dann hast du Pech gehabt. Ich glaube, das wird dem Gericht... Wir sind keine Rechtsberatung. Ich kann mich total...
Aber wir würden es trotzdem gerne machen.
Aber wenn der Provider nachweist, ey, ich habe die Microsoft zugestellt und nur Microsoft war zu blöd, dem Kunden die E-Mail zuzustellen, dann hast du, glaube ich, als Kunde echt Pech gehabt und bist dann in der Bedrohung. Du kannst dir natürlich versuchen, von Microsoft das Geld zurückzuholen, aber viel Spaß dabei.
Good luck with that.
ich glaube, du bist dann einfach am Arsch. Ja. Wie gesagt, ich würde dir einfach nach meinem Protokoll, würde ich dir einfach nachweisen, die E-Mail ist zugestellt gewesen. Microsoft hat gesagt, ich habe die E-Mail angenommen, damit ist sie in deinem Verantwortungsbereich und dann ist halt einfach Pech gehabt.
Das Protokoll ist wahrscheinlich gar nicht rechtsverbindlich, weil das kein Mensch versteht.
Was bedeuten diese
Log-Nachrichten? Naja, um den Ingo zu beruhigen, ich habe ja auch E-Mail, was bei dir gehostet ist und ich habe ja auch noch Gmail-Adressen und ich habe ja irgendwie 50 verschiedene E-Mail-Accounts. Also so wirklich 50, nicht übertrieben 50.
Mal gucken, was habe ich bei mir.
Also. Mit.
Huh. Also ich habe vielleicht Pass, Mail, WC-L, 18. 18, die ich auch, wo ich noch das Passwort habe. Also, muss man ja auch immer sehen.
War überall das gleiche Passwort. Das ist
ja auch ein paar aus einer anderen Zeit noch, ja. Und die habe ich jetzt da nicht mit reingezählt. Zum Beispiel die GMX-Adresse oder die Freenet-Adresse oder die zwei anderen Freenet-Adressen oder keine Ahnung was. Haben wir alle Fehler gemacht. Es gab ja auch nichts zu der Zeit. Und Gmail war ja so amerikanisch und im Englischen hat man es ja noch nicht raus.
Deswegen einfach eigene Mail-Server betreiben.
AOL habe ich jetzt auch nicht mitgezählt.
Oder andere Leute eigene Mail-Server betreiben lassen.
Mhm. Selber betreiben lassen.
Weil dann muss man auch kein X7 patchen und so. Das ist schon ganz praktisch.
Das stimmt, da müssen andere Leute direkt dann irgendwie rotieren, genau, oder so.
Da muss der Ingo patchen und nicht ich. Das finde ich schon ganz okay.
Ja, ich benutze ja kein X7, aber ja, sonst hätte ich natürlich, wäre ich auch gleich aufgeschreckt gewesen, aber benutze Postfix, von daher.
Glück gehabt.
An der Stelle mal Glück gehabt. Manchmal ist es andersrum, ja. Okay, gut. Also Hotmail, Finger davon. Microsoft Mails, Finger davon.
Was nimmt man dafür?
Was?
Ja, was?
Mailbox. Jeden anderen Anbieter nehmen. Das ist mir völlig wurscht. Nimm halt kein Microsoft. Nimm kein Outlook.com, nimm kein Hotmail.com, kein Hotmail.de und von mir aus nutzt Google. Das ist mir völlig wurscht.
Was ist mit
wurscht.
Outlook.com?
Nein.
Hä? Nein.
Was ist mit hotmail.de?
Was ist mit Skype.de?
Mailbox.org. Einfach nur mailbox.org.
Du kannst auch mich nehmen. Mir ist es
ja
wurscht.
Genau. Ja? Oder ein Ingo. Viel besser
Ingo.
Noch. Ingo.
Ingo Ebel. Ingo Ebel.
De, genau. Nee, das ist wurscht. Du sollst bloß einfach keinen Microsoft-Account nehmen. Von wem du deinen E-Mail beziehst, ist mir völlig egal. Ja, aber bitte kein Microsoft, weil die haben es nicht, nee, die haben es nicht verdient. Auch wenn es kostenlos ist, die haben es nicht verdient.
Okay.
Ja.
Stimmt. Okay. Okay, okay.
Wo sind wir?
Eins weiter.
Irgendwas ist perfekt.
Wir reden ja gerne über Cryptocurrencies und eine von den heißen Sachen war ja IOTA, weil die ja gesagt haben, alles voll geil und super schnell und innerhalb von irgendwie einer halben Sekunde irgendwas, irgendwelche Transaktionen durch und so. Hat sich ja alles rausgestellt als scheiße, das haben wir die Leute schon gewusst danach. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass deren Protokoll und deren Funktionsweise, wie dieses ganze Tangles und ihre ganzen Kryptomagie funktioniert, dass es quasi eine Schwachstelle hat, eine konzeptuelle Schwachstelle, die quasi dazu führen kann, dass Funds an von Accounts übertragen werden können, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Und das ist ein relativ schwerwiegendes Problem. In dem Fall geht es quasi die Möglichkeit, Kollision zu erzeugen. Und ich habe den Artikel mal dazu beschrieben, der das zusammenfasst. Ein bisschen viel Text, aber wenn man durchhält, ist man viel schlauer und weiß, dass man dieses Cryptocurrencies, wenn die irgendwas neu machen, sich sehr genau anschauen muss, ob das denn überhaupt funktionieren kann. Und meistens kann man es eh nicht einschätzen. Und wenn es nur ein Fork von Bitcoin ist, natürlich auch scheiße. Also quasi kann man sich dann ja ausrechnen, was man mit diesen Cryptocurrencies alles dann machen sollte.
Sein Leben darüber abwickeln.
Ja, alles Geld von der Oma, von der Mutti, alles Geld in Crypto-Coins kann nur gut werden. Ja.
Keine Rechtsberatung und keine
Finanzberatung.
Okay.
Obwohl wir es gerne sein würden.
Okay, kommen wir zum Lesefu.
Oh, wir sind durch, schön.
Ja,
mit Security. Ah, ich bin der Einzige, der zwei Lesefu... Leute,
du kannst halt lesen, du Glücklicher. Ja.
Ich lese doch auch bis die Headlines, du wirst es doch. Ja.
Es reicht, für diesen Teil reicht das.
Okay, mein erstes Lesefu-Pattern ist Automatic Machine Knitting of 3D Meshes.
What?
Und das finde ich geil. Pass auf. Es gibt ja solche Maschinen, die, was heißt Knitting? Häkeln?
Knüpfen, also knüpfen. Wirklich heißt knüpfen.
Okay, die knüpfen können, aber was noch nicht so richtig gut funktioniert, ist Knüpfen von dreidimensionalen Objekten. Und
so Häkelschweine zum Beispiel.
Zum Beispiel Häkelschwein oder ein Häkelhasen oder Häkelwal zum Beispiel. Und das Problem ist quasi, dass man, wenn man so dreidimensional häkelt, muss man halt auf die Muster aufpassen, dass die dann quasi, dass man enger häkelt, wenn man was wieder zusammenführen will und so weiter und so fort. Und das ist nicht ganz trivial. Und jetzt gibt es das erste Mal einen Ansatz, wie man dieses Problem mit dem Computer lösen kann. Also nicht einfach nur ausprobieren oder selber häkeln, sondern automatisch Formen so 3D mit 3D-Meshes überlagern, dass man sie häkeln kann. Und das ist ein Paper. Die haben viele coole Bilder. Die haben auch, sind auch nur 15 Seiten, kann man also sich anschauen, wenn man am Zahn der Zeit bei Häkel, 3D-Häkel-Objekten sein möchte. Sehr, sehr cool. Die haben so viele Bilder. So viele Bilder. Das ist eines der wunderschönsten Paper, die man sich
vorstellt. Also ist es eher ein Bilderfu als ein Lesefu.
Nee, schon viel Text auch. Aber man muss den Text nicht lesen, man kann einfach die Bilder gucken.
Sehr praktisch.
Was für Leute, die Bilder angucken und für Leute, die was lernen wollen, alles dabei. Und es beschreibt, das Paper beschreibt natürlich auch die ganzen Probleme, die bei diesen 3D-Formen zum Tragen kommen, zum Beispiel auch Festigkeit und dass man bestimmte Patterns quasi nicht häkeln kann und solche Sachen. Schon sehr nice. Und ein Video. Wunderbar. Alles auf Google Drive gehostet. Bestes. Okay, mein zweites ist passend Google Drive. Google hat ein für Entwickler einen Machine Learning Crash Kurs im Angebot, der kostenlos durchzuführen ist. Der Kurs geht, glaube ich, 17 Stunden oder so. Also es ist quasi ein vollständiger, so ein Unikurs. Und da kann man dann den Crashkurs in Machine Learning bekommen. Und ja, gibt wahrscheinlich auch den Überblick, was ist Machine Learning und welche Arten und bla bla bla. Neuronale Netzwerke und alle guten Sachen quasi. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, um das mal durchzumachen, hat man vielleicht die Chance seines Lebens, in eine Firma reinzugehen, die genau solche coolen, neumodischen Sachen macht mit diesen Computern. Schön. Okay. Wunderbar.
Dann heulen wir jetzt rum.
Jetzt fangt mal an.
Endlich jammern.
Endlich sind wir in unserem Element. Ich fange an.
Der Ingo, du bist schon die ganze Zeit dabei. Du bist nicht mitgekommen.
Der Nextcloud Client für Android, der hat irgendwelche Probleme beim Auto-Upload von Fotos und das ist nicht so nett. Irgendwie. Nee, ist doof.
Ja. Darf der das?
Also, nee, eigentlich nicht. Ich habe dem das explizit verboten.
Aber der macht es trotzdem.
Ja, ich habe gesagt, werd nicht zu Microsoft, ja, mach keine E-Mails da und Auto-Upload soll gehen. Aber irgendwie
hat er nichts aufgehört, oder?
Ja, soll irgendwann gefixt werden oder es gibt auch irgendwelche Möglichkeiten, das zu machen, dass es vielleicht wieder geht. Ich warte einfach, weil sicher langsam warten. Wie war das?
Sicher langsam warten.
Genau. Ja, Enterprise Wait.
Enterprise Waiting, genau. Einfach auswarten.
Einfach auswarten. Genau. Ich warte das jetzt einfach aus, bis es wieder geht. Aber trotzdem ist es mein Mimimi, weil das ist scheiße. Ich will eigentlich, ich will ja jederzeit einfach mein Gerät resetten und löschen und alles. Und vielleicht fällt es ja irgendwo ins Klo und das alles. Und das Wichtige sind eigentlich nur die Fotos. Alles andere ist ja eh in der Cloud. E-Mails sind in der Cloud, Kalender ist in der Cloud, Kontakte sind in der Cloud.
Ja.
Und wenn wir das Telefon einer Cloud, sind höchstens noch die Fotos da, die wichtig wären und die will man auch automatisch irgendwo hinhaben. Genau. Und das ist doof, dass es nicht geht. Und deswegen mein Mimimi.
Weißt du, was das auch macht?
Was?
Plex, wenn man Premium Plex Dingsy hat, kann man das nämlich auch in seiner Plex App machen.
Für nur 4,99 im Monat kriegen Sie die Plex App inklusive automatischem Foto-Upload.
Ich hab die Plex App hier sogar drauf, aber.
Ja, mach das doch so. Scheiß ja, doch auf diesen ganzen Self-Hosted Shit.
Hast du denn auch den Premium Plex Server dazu?
Oho, der Premium Plex Server. Der kostet 2,99 pro Lizenz.
Ich habe ja noch nicht mal, ein Android, weißt du, das ist ja so, es ist, was nun? Ich habe ja nur ein Android.
Ja,
du hast nur dieses Dollarphone, oder?
Nur ein Dollarphone.
Ja, dann war's es. Da kann man
ich
hab kein
Premium. Das weiß ich nicht.
Ich habe die Plex-App mal gekauft für irgendwie 60 Cent, so.
Ja, aber das reicht nicht.
Das reicht sonst nicht.
Das geht leider nicht. Nee, also dann will ich schon automatischen Foto-Upload auf meiner eigenen Server mit.
Ja, ist es ja mit Plex.
Ja, aber über Protokolle, die auch offen sind und wo es einfach
ja,
geht.
Ist es.
Irgendwie mal.
Ja, es geht auch ja. einfach.
Nee, ist ja nicht. Works. Du hast mir gerade gesagt, es geht nicht.
Ja, wenn du, also du musst natürlich den Premium-Server dazu haben, aber.
Nee, ich habe keinen Premium-Server.
Ja, das
soll das mal machen.
Problem, aber wenn du einen Premium-Server dazu hast, dann kannst
den
du.
Den muss ich ja kaufen, dann ist es ja kommerziell, das geht nicht.
Du hast schon für 60 Cent die App gekauft, Junge. Ja. Du hast dich quasi schon eingekauft, jetzt musst du es durchziehen.
Nee.
Nee. Bist, you are already knee deep.
Ich wollte das ja zum Gucken von Sachen haben und nicht um
das
Fotos
wolltest,
abzuladen.
Hast du vielleicht gedacht, dass
du
es nur dafür willst, aber vielleicht ja. dafür mehr.
Nee, will ich nicht. Also, weil da müsste ich ja dafür bezahlen. Und ich bin ja ein Cheapskate.
Ah, verdammt. Cheapskates, ey.
Geht das ja nicht.
Unglaublich, ey.
Ja, furchtbar. Schrecklich. Ja, nee. Tja. Also fix es bitte, dringend. Nextcloud,
nö,
Leute.
Das
Mr. Nextcloud. Wir hatten noch hier den Dings dabei. Der soll das fixen einfach.
Und du meinst den Frank? Nee,
den Frank, genau. Der soll seine Minions jetzt hier losschicken und die sollen den Shit fixen.
Ja, fix es mal.
Was ich übrigens gemacht habe, ich habe neues Nextcloud bei mir installiert und dann habe ich dieses ganzen Caching-Sachen, die er gesagt hat, oh, mach das unbedingt, habe ich mal gemacht und jetzt voll schnell. Das finde ich nice. Das ist vollkommen Wunder, überraschend. Wunder. So, man macht dieses Ding, was gesagt wird und dann schnell.
Ja. Ich habe kürzlich auch aktualisiert die Nextcloud auf die aktuelle 13 über zwei Versionen hinweg und flawless, ohne Probleme einfach smooth durchmigriert.
Ja, ich glaube, er ist am Samstag auch in Chemnitz. Chemnitzer Linux-Tage sind am Samstag und Sonntag in
Haben
Chemnitz.
Sie da nicht einen kompletten Track oder so?
Nee, aber es gibt auf jeden Fall einige Themen wieder zu dem Thema. Und ich werde wahrscheinlich auch hinfahren, zumindest am Samstag. Also wer vor Ort ist, irgendwelche Stickers haben will, der sagt, hubelt mich an hier auf Twitter. Und
hier, guck mal, Ingo, da guck mal ganz unten dahin, da kannst du das nochmal erwähnen.
Was ist das?
Im
kann
Pad.
Ich das erwähnen?
Ganz unten.
Pad, kann ich das nochmal erwähnen? Weil du auch noch was erwähnst, oder wie?
Ja, weil so Upcoming und so.
Upcoming, ja, egal. Ihr wisst es ja jetzt schon. Also Chemnitz der Linux-Tage sind.
Sind.
Sind, ja. Es sind Tage, ja, also.
Und Chemnitz.
10.
Und
Chemnitz.
Linux.
Und
alle
Linux.
Drei Sachen, ihr liebt. Ja. Ihr liebt
und
Tage.
Ja.
Ihr liebt Chemnitz. Und ihr liebt Linux. Beide Powers combined.
Genau. Also, wenn ihr am Wochenende Zeit habt, 10.11. jetzt dann vorbeikommen. Ich war schon ewig nicht mehr da, muss ich sagen. Ich war schon 5, 6 Jahre bestimmt nicht mehr in Chemnitz. Von daher bin ich mal gespannt, wie das ist.
Das ist der Linux-Tag, der früher in Karlsruhe war, ne?
Nee.
Nee.
Die Chemnitzer Linux-Tage, die waren schon immer in Chemnitz. Schon seit
immer. Überraschung.
Aber der Karlsruher ist ja irgendwann umgezogen.
Nee, das hat mit dem nichts zu tun.
Nichts zu tun.
Nee.
Aber es gibt den Linux-Tage noch in anderen Städten, oder?
Es gibt ganz viele, genau. Die nächsten sind dann, ich glaube, die Augsburger Linux-Info-Tage sind immer
April. Wo sind die dann?
Ja, genau.
Bevor das jetzt ausartet hier, lass mich mal rumjammern. Ich habe es doch tatsächlich geschafft, endlich mal dieses ZFS auszuprobieren und hatte dafür 4 Festplatten, die ich zusammenschalten wollte. Und da ich ja ganz gerne dann tatsächlich auch, wenn ich schon einen großen Monitor vor mir stehen habe, auch was Grafisches darauf sehe, habe ich mir gedacht, nimmst du nicht das FreeBSD nativ, sondern nimmst dieses TrueOS, weil die sagen ja, sie machen auch einen schönen Desktop da drauf. Mhm.
Das hat aber nichts mit der Unterhaltung zu tun, die wir in der letzten Folge hatten. Will ich nur mal dazu sagen.
Nein, sicher nicht, weil okay. Ich habe dabei ja keinen Code of Conduct befolgt bei der Installation dieses Systems.
Vielleicht durftest du nicht mehr. Das weiß man ja nicht. Da war der Blogwart, hat gesagt, für dich, ja, du warst in der Sendung.
Ja.
Nee, okay, erzähl weiter.
Ja, der Installer von TrueOS, der mutet zwar ganz nett an, aber der kann nichts. Weil das, was ich einrichten wollte mit meinen 4 Festplatten und ZFS, das hat er nicht zugelassen.
Weil das war nicht vorgesehen, das machen nur komische Nerds.
Ja, das war sehr schön.
Was?
Man konnte seine erste Festplatte auswählen und dann, ich wollte halt 4 Festplatten zu einem RAID Z1 zusammenschalten. Mhm. Und dann konnte ich die erste Festplatte auswählen und dann sagen, ich möchte hier einen Pool eröffnen, das ging noch, und dann kam danach die Liste mit den restlichen Festplatten im System, wo man anhaken sollte, welche Festplatten man dazu nehmen soll. Und dann hakte ich Platte 1 an, sah alles gut aus, Platte 2 an, sah alles gut aus, und dann die dritte zusätzliche Platte.
Und was da, hat er gesagt? Pool's closed.
Da ging da ging der schöne Continue-Button auf dunkelgrau, nee, hellgrau, und war disabled. Und es ging halt immer nur mit einer Platte weniger. Und ohne, dass ich da eine Erklärung für finden konnte.
Ja, wahrscheinlich gesagt, keiner macht mehr jetzt 3 Platten zusammen. Das bekommen wir
ein bisschen ausprobiert und dann irgendwann gesagt, ach, ich installiere jetzt ein FreeBSD. Und siehe da, der textbasierte Installer von FreeBSD, der hat auch anstandslos meine Anforderungen erfüllt und einfach einen schönen ZFS-Pool über die 4 Platten hinweg mit RAID Z1 eingerichtet, und jetzt läuft wunderbar. Musste ich mir dann halt den Lumina Desktop von Hand installieren.
So ist mein
Tja.
Einfach mal vernünftige Installer schreiben, die Welt wäre so viel besser.
Oder keine Installer.
Ja, FreeBSD hat einen vernünftigen Installer, ich weiß gar nicht, was du an dem auszusetzen hast.
Ja, ist der Supertext-Installer, ist doch
super. Er ist Encursus-basiert, also wenn es Encursus ist, aber, ja, hallo?
Curses!
2018. Ich sitze vor einem über 20 Zoll großen Monitor. Ich will mir kein Text-Interface angucken.
Selbst,
Entschuldigung.
Selbst Debian hat es geschafft. Ja.
Für was? Also mein Server braucht halt kein GUI. Soll weg, der Scheiß. Du brauchst einen X-Server, um den Scheiß zu installieren, geht ja mal gar nicht.
Way.
Land.
nicht viel besser. Also doch schon viel besser als X-Server, aber immer noch nicht gut genug.
Ja, und nachdem ich dann in dieses System eingeloggt war, komme ich zu meinem nächsten Mimimi, habe ich mich direkt wieder darüber geärgert, dass Vim nicht per Default auf Systemen installiert ist.
Fuck
immer
up, ey.
Ist nur VI da, aber Vim ist einfach besser, weil es ist improved. Und das geht mir auf jedem System, wo ich mich einlogge, so. Es fehlt der Vim. Ich will irgendwas editieren, Vim, blub. Nee, ist nicht. Und das Schlimmste sind die Systeme, wo ich kein Root bin, weil da kann ich es ja nicht mehr installieren. Da muss ich dann auch noch drum betteln.
Nee, was ich da mache, ist Alias, Vim ist gleich VI. Und dann ist quasi schon die Hälfte geschafft. Das ist fast ein Vim.
Wenn er installiert ist. Oder. Nee, aha, du machst
nee, einfach so, es passiert aus dir nach. Ich schreibe immer Vim.
Felix nutzt seine Ignoranz dafür, dass er den VI dann als Vim betrachtet.
Ja, und dann ist es halt ein Vim, wo kein Undo geht. Das ist halt einfach so.
Habe ich zwar auch schon gemacht, ist tatsächlich ganz praktisch. Das weil ich schreibe auch immer Vim.
Gegen den Frust einfach, das ist nur gegen den Frust. Ja. Und wenn es nur einmal funktioniert, ja, dann freut man sich schon.
Ja, aber es ist halt close enough.
Ja, close enough.
Und VI ist sowieso ja überall drauf.
VI ist auf jeden Fall überall drauf.
VI ist super.
Beste Sache, wo gibt. Aber das wissen ja alle schon. Vim wäre natürlich noch besser, aber man kann ja nicht immer alles haben.
Genau, man kann ja auch Nano benutzen.
Genau. Lassen.
Oder auch nicht.
Zugucken, wie die Leute sich dann an Nano abkrebeln. Was aber nicht ganz so lustig ist, wie wenn die Leute sich im VI abkrebeln. Das wäre auch sein, das ist ja auch ein bisschen was für die eigene Benutzung.
Kommen wir zu den Picks. Komm,
wir Picks?
Ja, schlafen gehen.
Was? Es ist gerade mal voll früh noch. Das kann man irgendwie wie über eine Zeit.
Ja, es Wolke gibt Leute, die stehen halt um 5.50 Uhr auf. Ja.
Warum?
Weil die früh auf Arbeit sind.
Ach so. Naja, kann man machen. Selber schuld, würde ich sagen.
Nee. Nee, das erwartet das Leben von einem manchmal. Komm, IPv6 Watch.
Ah, IPv6.watch. Das ist mein Pick für diese Woche. Das ist eine Seite, die einfach nur aufzählt, so ein paar Main Services, die es so im Internet gibt, wie Dropbox oder, keine Ahnung, Gmail, Google mit Gmail und Outlook.com, quasi die wichtigen Sachen. Und sagt, ob die schon IPv6 unterstützen und ob die cool sind quasi und oder ob sie es nicht sind. Und da kann man rauf gehen, sich mal eine Runde schlecht fühlen, weil irgendwie die Liste echt traurig ist, ja. Also über die Hälfte ist quasi immer noch scheiße. Traurig. Also das ist der Status des IPv6 im Internet. Und der Status sieht nicht gut aus. Eher so dunkelrot. Mein Pick.
Das ist echt eigentlich tragisch, ne?
Ich finde es auch echt super, super traurig.
Den müsste man alle mal die IPv4-Adressen wegnehmen, oder?
Genau. Die müssen wir den V8-Block klauen, mit dem wir anfangen, irgendwie was zu machen.
Viel Platz ist ja nicht mehr in diesem Internet.
Aber es gibt ja ein pach Vorzeigeprojekte. Arch Linux zum Beispiel, Debian, Dropbox, Fedora, Google natürlich, Google ganz groß mit dabei und matrix.org. Ja, manchmal läuft's. Und natürlich solche Sachen wie Netflix, die halt einfach darauf aufbauen, dass sie nicht genug IP-Adressen bekommen haben.
Ja, die können das einfach.
Okay, dann Mimi.
Mimi.
Und zwar geht's darum, ist eigentlich nur so ein Bild, auf jeden Fall ist das so diese chinesischen Zeichen, und da hat halt jemand rausgefunden, in China haben sie ja diese schöne große Firewall, und die blocken ja ganz viel Kram weg. Ist eigentlich nicht so geil. Jetzt, wenn du aber von Leuten von da gespammt wirst, dann kannst du denen halt einfach diese chinesischen Zeichen schicken, und dann wird ihr Internet
abgeschaltet. Und wie muss man denen das schicken? In WhatsApp geht's ja nicht oder so.
Ich weiß nicht genau.
Reicht Telegram? Muss man denen eine E-Mail schicken oder so?
Es muss, glaube ich, einfach was sein, was halt nicht verschlüsselt ist. Also E-Mail oder so ist, glaube ich, ganz gut. Oder halt alles, was sonst so textbasiert ist.
Wenn man es im IRC schreibt, wie ist es da?
Ja, ist vermutlich auch nicht so richtig verschlüsselt.
Also der hätte jetzt schon mal einen kompletten Walkthrough machen können hier für jemanden.
Genau, aber ich finde die Idee einfach so lustig, dass man halt wirklich einfach jemanden irgendwie so drei Worte schicken kann und der wird dann einfach von der Firewall geblockt. So.
Das ist auch so ein bisschen so wie, wenn du in den USA schreiben würdest, Bush did 9/11 und dann wirst du aus dem Internet verbannt, ja.
Genau, ja, nicht mal du wirst aus dem Internet verbannt, sondern der Typ, der das bekommt, ne?
Das ist einfach so gut. Chemtrails are real, bam, kein Internet mehr.
Das ist irgendwie auch traurig, aber auch dass lustig. Es funktioniert, aber irgendwie auch so ein bisschen lustig.
Ja. Lustig.
Ja. Nee, cool, darum habe ich es hier in Picks.
Kann man es dann schaffen, dass quasi die ganzen Leute in diesen Gremien für diese Chinese Firewall, dass sie alle geblockt werden von ihrem eigenen Internet?
Das kann man vielleicht mal versuchen, wäre vielleicht so ein lustiges Kunstprojekt oder so.
Oder irgendwie an alle IP-Adressen einfach das schicken. Einfach so per Netcat einfach so an alle Boxen schicken.
So, lol, wir haben da was für euch.
Oder so als NMAP-Payload einfach so mitschicken an alle Ports. So, so viele gute Ideen.
Dann ist das ganze Internet hinter der Firewall offline, hinter der großen Great Chinese Wall offline. Oh, gut.
Tja. Genau, und dann mein zweiter Pick ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte gedacht, ich habe das schon mal gepickt, aber offensichtlich habe ich es dann vielleicht wieder rausgeschrieben für Zeit oder so. Magic Lantern, und das ist so eine...
Magic Lantern?
Ja, genau.
Ah, okay.
Magische Laterne.
Ah, ja, okay.
Und was das ist, ist so ein... Für Canon-Kameras ist das so eine Extension-Firmware. Also das ist
Custom-Firmware nicht so, quasi, oder?
Ja, halt nicht so richtig, weil du musst das ROM deiner Kamera nicht wirklich überschreiben, sondern das ist halt wirklich so eine Extension, die einfach auf deiner SD-Karte lebt, mehr oder weniger, und die wird dann halt einfach geladen, wenn das auf der SD-Karte ist. Mhm. Und dann wird das sozusagen zusätzlich zu deiner normalen Firmware geladen. Und damit kann man halt auch aus diesen verhältnismäßig billigen Einsteiger DLSRs und spiegellosen dann nochmal sehr viele Features rausholen, die man normalerweise dann halt erst bei sehr großen Kameras mit dabei hat. So Timelapse beispielsweise, gibt es dann halt einfach so ein Timelapse-Plugin, was man benutzen kann, und wenn man sonst irgendwie eine Canon-Kamera, wo Timelapse dann eingebaut ist als Feature, dann muss man schon eher irgendwie so in Mitte des Segments und aufwärts schauen. Mhm. Und die Einsteigermodelle haben das halt alle irgendwie nicht, und das kann man damit dann einfach nachrüsten, und das ist ganz lustig.
Lustig. Es gibt auch Q-Emulatoren für deine Kamera, dann kannst du es quasi ausprobieren. Finde ich schon sehr nice. Sehr, sehr cool. Ich finde es auch cool, wenn man da links und rechts drückt, dann switcht es quasi in diesem Bild um, in die verschiedenen Module. Schon sehr, sehr cool.
Genau, und da kann man wirklich gerade so für Video und so, wofür die Kameras eigentlich nicht so gebaut sind, kann man da dann wirklich nochmal sehr viel extra Dinge einschalten, was man halt so haben will. So Peakmeter für Audio und Histogramme, die man sich anzeigen kann, gleich. Das ist eigentlich alles schon ganz cool. Mhm. Das habe ich mir jetzt mal auf eine meiner Kameras gemacht. Zum Rumspielen.
Und? Schon beeindruckende Fotos rausgekommen?
Tja, wenn ich das wüsste. Die SD-Karten liegen hier auf meinem Tisch und müssten mal bearbeitet werden. Und ich müsste es mir mal anschauen.
Müsste mal jemand machen.
Genau, es müsste halt jemand mal machen.
TM.
Und da dieser jemand wohl ich bin, könnte das noch so ein Momentchen gehen.
Na gut, aber wir sind ja auch fast durch. Dann hast du ja gleich noch Zeit, so den Rest
der Nacht.
Genau.
Ich habe noch einen Pick, und zwar eine Liste von Backup-Tools.
Immer gut.
Gepflegt von den Leuten, die Restic machen. Restic ist ein Backup-Tool, was ganz interessant ist zu benutzen. Man macht ein Repo auf, was Passwort verschlüsselt ist, und schiebt dann da Sachen rein und kann sie wieder rausholen. Es ist sehr interessant, das Ganze zu sehen, nachdem man sich nachdem ich mich sehr lange gewundert habe, warum es Time Machine gibt und ansonsten sehr wenig Backup-Tools. Insbesondere Time Machine funktioniert halt nur, ist halt nur so ein Apple-Kram. Mhm. Und auf der Kommandozeile auf irgendwelchen Linux-Boxen will man eigentlich auch immer Backup haben.
Auf jeden Fall.
Nein, eigentlich will man nur Restore haben, um Backup will man sich nicht kümmern.
Ja, man will genau. Backup haben, will man Restore. Stimmt, nee, ist korrekt.
Und die Jungs haben aber eben nicht nur ein cooles Tool geschrieben, was Restic heißt, sondern die pflegen auch diese Liste mit allen möglichen Tools, über die sie so stolpern. Und das ist sehr, ich finde es sehr interessant, da mal durchzugehen und zu gucken, was es noch so für Tools gibt, die vielleicht auch Features haben, die man braucht oder besser das erfüllen, was man gerade sucht.
Ich kann Borg noch.
Wollte ich einfach mal zeigen.
Borg. Ist auch auf der Liste drauf. Borg. Ja. Borg Backup, das ist von einem Typen hier aus dem Check, habe ich glaube schon mal gesagt. Der Thomas Weidmann. Also. Der hat es auf jeden Fall gerissen. Der hat auch dieses, wie heißt es? Dieses eine DNS-Dingens gemacht. Dünn DNS-Teil. Wer ist das? Egal. Ist ja auch egal. Jedenfalls sehr. Ist eine coole Sache. Und wird noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall super. NSUpdate.info. NSUpdate. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Gut, dann noch gute Upcoming.
Sache. Upcoming, ja, genau. Nächste Woche ist Javaland in Phantasialand in Brühl bei Köln. Ich werde da sein, wenn sonst jemand da ist und Lust hat,
was ist
einen Kaffee zu trinken oder eine Cola oder so ein bisschen sich zu unterhalten, gerne anpingen. Das Javaland ist eine Java-Konferenz, eine Java-Entwickler-Konferenz, die 3 Tage lang im Phantasialand stattfindet. Und an einem Abend sind die Fahrgeschäfte geöffnet für die Besucher.
An den anderen Abend nicht?
Nee, weil das Phantasialand ist noch gar nicht offiziell eröffnet. Und die Konferenz findet halt in den Räumlichkeiten statt. Das heißt, es sind nicht nur diese klassischen Meetingräume, die haben so eine Handvoll Meetingräume dort, sondern auch die Showbühnen werden dann für Vorträge genutzt. Und man hat dann diese bequemen Phantasialand-Sessel, in denen man sitzen kann und sich die coolen Vorträge anschauen. Und das Vortragsprogramm ist üblicherweise sehr gut bestückt und nicht nur Java-lastig, sondern also Web-Technologie und so, alles, was man im vernünftigen Mix braucht und interessant finden kann.
Reden ja auch über das neue EE, wie heißt es?
Die werden mit Sicherheit über das neue EE reden, die werden darüber reden, dass JavaFX aus Java, aus der Kerndistribution rausfliegt.
Oh, hier steht 12-Factor Cloud Native Java EE. Oh, oh.
Oh, oh.
Hitchhiker's Guide to Cloud Native Java EE. Die sind ganz schön alt. Naja.
Da geht's rund, ich sag's dir.
What is new in Java EE 8? Step 1, it's not Java.
Die Vorträge sind halt vor 8 Monaten eingereicht worden.
Kann man nicht mehr updaten, das war's jetzt.
Das Programm wurde halt gedruckt, das ist vorbei.
Das war's. Kann man nicht mehr updaten.
Nur noch live on stage. Okay. Ja.
Ich frage mich, ob du das hören wirst. Da. Übrigens. Und ob die ganzen Vorträge natürlich geupdatet sind. Ansonsten bist du der eine, ja? Jetzt versprechen wir einfach so mal den Vorträgen danach. Gibt's noch Fragen? Ja, eine Anmerkung. Eine Anmerkung meinerseits. Schön.
Gut.
Wir haben 3 parallele Tracks, oder wie ist das?
Ja.
Dann.
3 Tage, 3 Tags. Der 3. Tag ist ein Workshop-Tag. Also da ist nicht mehr so super viel.
Mhm.
Jo. Also 2 Konferenztage, 1 Workshop-Tag.
Okay, cool.
Dann sind wir durch für diese 194. Ausgabe.
Mhm.
Sind wir schon bald bei 200. Krass, krass, krass. Ja. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Und am Internet.
Habt Spaß. Und am Backup.
Am
Java.
Am Backup hat man keinen Spaß. Eine Sache, wo
am Restore.
Habt Spaß am Restore oder einfach HSV.
Wenn es funktioniert.
Wenn es funktioniert. Genau.
Sonst hat man da auch keinen Spaß.
Das.
Ja, dann weiß ich nicht. Habt Spaß an ZFS oder an. TrueOS oder an Plex oder an der Langsamkeit, weil die ist nämlich sicher, wie wir gelernt haben.
Aber sicher
aber
ist nicht
immer
gut.
Ja, und benutzt nur arabische Ziffern und nicht lateinische.
Lateinische Ziffern.
Meidet das Lateinische, das tut Spaß.
Ja. Ja. Gut. Also bis zum nächsten Mal.
Sind natürlich römische, das hatten wir aber.
Ja. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.